Oh, let's get ready to mumble! Und auch die aktuelle Folge vom 100% Real Talk wird euch präsentiert von ZEG Plus.
Und auf zegplus.de bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte von ZEG Plus und von Health Plus.
Und da ich auch scheißegal ist, was der Wettermann sagt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Make Hip-Hop great again. Baby, baby. Gegenüber ist mein Homie, Mr. Knarf.
Check, check, ja. Was geht ab?
Willkommen. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Willkommen in der Hölle. An meiner rechten Seite mein geliebter Partner Onkel B. Ich bin der Bürgermeister aus Langwitz. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yeah, baby. Willkommen.
Let's get ready.
Mama in the Jungle, ja?
Was geht, der Mann?
Ja, wie Mowgli vom Fummelbuch. Ja. Ja.
Mowgli vom Fummelbuch.
Ja, Mowgli vom Fummelbuch.
Was ist das denn schon wieder, Digga? Also vom Kindergarten wieder irgendwas ekelhaftes vom
ZTA? Ich glaube, das sind andere Leute, die im Kindergarten perverse Geschichten erzählen. Ja, ich frage mal den Dr. Knarf nicht, wie es dir geht. Weil du bist seit gestern mein Gast und hast auch am Kameradenweg übernachtet.
Ja, Mann, war mir eine große Ehre. Ja,
das machen wenige.
Mein Beileid.
Ja. Viele Rapper waren schon im Keller, aber du hast nicht auf der Couch, im Bett geschlafen, gut geschlafen. Und jetzt bist du hier im Podcast, ja, Mr. Knarf.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr gerne, herzlich willkommen.
Ja.
Ja. Der Bruder hat ja schon ein paar Interviews abgegeben in letzter Zeit, ne?
Ja.
Ja, die Leute sind vertraut mit deiner Geschichte, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt und auch nicht alle, weil unsere Plattform schon so ein bisschen anderes Publikum auch so ein bisschen bereitstellt.
Klar, ja.
Deswegen wäre es mir doch ganz lieb eigentlich, wenn wir deine Story so ein bisschen aufrollen würden, oder? Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, lass uns das mal so ein bisschen chronologisch starten. Das
genau.
Hat bisher ganz gut funktioniert eigentlich.
Genau.
Oder?
Ja,
so, wenn wir mal anfangen, einfach so, wo du aufgewachsen bist und so weiter, wie der Werdegang war. Natürlich kommt man dann irgendwann auch zu dem Unfall. Ja.
Ja.
Aber wie war das? Familienverhältnisse, wo aufgewachsen, dann wie zur Musik gekommen und so weiter? Da würde ich gerne starten auf jeden Fall.
Also ich bin die ersten 8 Jahre in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, in Hamburg geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Mhm. Und dann halt dadurch, dass Familiensituationen und ja die ganzen Streitereien mit Eltern und Gewalt zu Hause und Pipapo und ja richtige Gewaltexzesse mehr oder weniger, dementsprechend halt Eltern haben sich getrennt und ich habe erstmal mit meiner Schwester und meiner Mutter so 1,5 Jahre, glaube ich, so eine Frauenhaustour mehr oder weniger durch ganz Deutschland gemacht. Von Hamburg nach Itzehoe, von Itzehoe nach Bremen, von Bremen nach Münster, von Münster nach Köln dann am Ende, weil meine Mama da eine Stelle gefunden hat. Und dementsprechend halt dann seit früher Kindheit in Köln. Genau, ja, ich habe überhaupt Rap, also Musik war immer schon ein Riesenthema dadurch, dass also ich spiele seit früher Kindheit halt mehrere Instrumente.
Baujahr 84,
ne? 84, genau, ja. Genau, also Tasten am längsten, also Klavier, Keyboard. Und dann meine Ma hat mir irgendwann noch Gitarre beigebracht und dann Autodidakt, dann Gitarre und Bass halt mir beigebracht und Schlagzeug. Und genau, irgendwann so mit 13 oder so halt.
Was hat deine Ma selbst gespielt?
Die hat selber Geige im Orchester gespielt, immer schon, seitdem ich denken kann.
Geige im Orchester, aber Gitarre konnte sie selbst nicht spielen und so weiter.
Doch, hat sie sich auch mehr oder weniger selber beigebracht in der Jugend. Und mein Vater hat halt auch mehrere Instrumente gespielt. Mhm. Der hat halt auch auf jeden Fall Klavier, Bass und Akkordeon hat er auf jeden Fall mega gut gespielt. Und das Gute war, schon in früher Kindheit hat der halt Musikinstrumente gesammelt halt. Ne? Und das war natürlich Jackpot, wenn du so viele verschiedene Instrumente um dich rum hast und alles mal so in die Hand nehmen kannst und einfach dich so ein bisschen zumindest schon mal, sage ich mal, von der Haptik, von der Griffigkeit und von der Seele des Instruments so ein bisschen damit vertraut machen kannst dann, und Musik ständig um dich rum ist, dann ist es im Endeffekt, für mich war das schon als Kind klar, dass ich auf jeden Fall später Mucke machen will.
Dachte, musste man dich dazu nötigen oder hast du das gerne gemacht?
Überhaupt nicht, ne. Also ich habe das nicht so als Last oder Pflicht empfunden, jetzt zu üben zum Beispiel, weil ich finde, das Üben hat immer irgendwie so einen unangenehmen Beigeschmack von der Pflicht irgendwie, die man erledigen muss. So. von der Aufgabe. Deswegen, glaube ich, hören auch viele Kinder auf mit Musikunterricht, weil die in den Anfangsstunden schon irgendwie so frustriert davon waren, dass sie dann einfach später keinen Bock mehr darauf haben.
Ähnlich wie bei Sport.
Natürlich, ja. Und ich empfinde das bis heute halt, das Spielen, also das Üben nicht als Üben, als Last, als Pflicht, irgendwas, was ich zu erfüllen habe, sondern als Spielen halt. Das heißt ja auch Musikinstrumente spielen. Und das macht einfach extrem Spaß und motiviert einen selber. Und je fitter man dann wird, umso mehr motiviert es dann einen ja auch noch wieder weiter, diese Erfolgserlebnisse.
Ja klar, aber da muss ich jetzt aber direkt fragen, mit deiner aktuellen Kondition, wie sieht's da aus überhaupt? Kannst du irgendwas machen?
Ja, einhändig Keyboard spielen kann ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch definitiv relativ ziemlich stabil so. Also bestimmt auch mit einer Hand wahrscheinlich fitter sogar als manche Leute mit zwei Händen, so was Improvisation und so angeht.
Ja, okay. Sprechgesang läuft auf, muss ich an der Stelle sagen, habe ich dir auch gesagt, ich habe dich erst auf dem Schirm gehabt, als du mir dann, als wir Kontakt hatten, seit einiger Zeit Sachen geschickt hast und ich gebe hier oft Leuten Props, weil ich probiere mal das Gute auch zu sehen an den Gast gegenüber und für Musik aber selten, weil ich wenig Deutschrap höre, sehr wenig, ja.
Logisch,
ja. Die haben wir gestern Abend gehört, Maisel und dann Frauenarzt und es wird auch sehr eng, Azad, Chaka, dann war auch vorbei, nein, gibt viele, aber du hast einen ganz starken Sound auch. Ich habe die neuen Sachen gehört. Er hat auch Sachen mit Klicks sind egal, aber 10 Millionen Klicks mit Jungs aus Spanien.
Kolumbien.
Er hat eine Gruppe in Kolumbien, richtig stabil, hat es nicht auf dem Schirm. Erstmal Props dafür. Und da habe ich ja gehört, da bist du null eingeschränkt, Giva. Das geht ja alles toppi.
Zum Glück, ja.
Gott sei Dank.
100 Pro.
Wie kommen die Connection zu Kolumbien?
Die kam über einen sehr engen Freund und Produzenten, Ritmo. Der ist halt halber Chilene. Und hatte, macht einmal die überkrassesten Beats und hatte halt im Vornherein, bevor ich die Jungs persönlich kennengelernt habe, halt schon viele Sachen für die produziert, echt mehrere Alben, die Connection übers Netz gemacht und dadurch, dass er halt natürlich fließend Spanisch spricht, war dann das die Kommunikation einfach und die haben ihn dann schon mehrmals eingeladen gehabt, aber er hat halt natürlich verständlicherweise irgendwie ein bisschen Paranoia gehabt, da alleine rüber zu fliegen. Oder ist klar, wenn du niemanden kennst und nach Bogota fliegst, so. Ist natürlich auch schon eine Vertrauenssache einfach, ne? Und jedenfalls hat er mich dann gefragt, ob ich mitkommen will. Dann bin ich halt zusammen mit ihm rübergeflogen, waren noch zwei andere Kollegen dabei. Dann das erste Mal die Jungs kennengelernt, 2012 war das. Und mittlerweile ist es halt einfach echt super familiär geworden, so. Also ich meinte auch schon zu Boogie, die haben mich in den letzten 6 Jahren seit dem Unfall auf jeden Fall öfter besucht als alte sogenannte Freunde, die in Köln wohnen und jetzt keine 12.000 Kilometer Luftlinie zu überbrücken hätten.
Guck mal. Applaus für die Jungs.
Nee, ist richtig,
es ist immer toll, wenn Leute zusammenhalten, auch in schlechten Zeiten dann wieder zusammenhalten, 100%. Am Start sind und vor allem den Bruder nicht hängen lassen, wenn das Licht mal nicht scheint, sondern wenn es ausgeht. Genau, das ist sehr wichtig. So, ja. Props an die Ärzte. Und geilen Sound haben sie echt. Ich habe die Jungs so ein bisschen, ey, nicht, dass die jetzt beiden oder so, aber so für mich war es so ein bisschen, du hast ja gesagt, einer kam auch aus New York, hast du sehr diesen Boom-Bap-Sound Dirty 90er gehört. Ich habe es an die Brüder von Beatnuts erinnert.
Kannst du haben, auf jeden Fall.
Geiler Sound. HKC ist aber deine Deutschlandgruppe, ne? Die Jungs heißen
Hamburg, sind nicht Köln,
genau. Das Hamburg-Köln-Connection HKC, ne?
Das,
und das andere ist das wieder eine andere Crew, ne?
Crack Family und CMG, ja. Von denen habe ich ja, als ich kürzlich wieder ein Label gegründet habe, quasi den deutschen Arm halt in Deutschland letztendlich offiziell angemeldet und so weiter, halt mit Label quasi CMG Deutschland.
Was heißt CMG?
Heißt Crack Money Gang.
Crack Money Gang.
Ja.
Cool. Ja, krass. Also in musikalischer Hinsicht, wie sieht es eigentlich aus mit den, ja, wie soll man sagen, mit der Hoffnung, Heilung, wie auch immer, dass du irgendwann mal vielleicht noch ein bisschen fitter, stabiler sein könntest, um noch ein bisschen mehr mit den Händen oder wie auch immer. Was ist da die Prognose eigentlich von den Ärzten? Was sagen die denn?
Naja, die tun sich natürlich in der Regel immer schwer, damit überhaupt Prognosen abzugeben, damit es dann am Ende nicht schlechter wird, wenn man sich halt dann Hoffnung macht, aber... Also jetzt, was wirkliche Feinmotorik angeht, sagen zumindest die ganzen Ergos, dass da schon die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, so,
ja, okay.
Dass dann nochmal wirklich beidseitig diese Feinmotorik zurückkommen wird.
Ja.
Andererseits, ich meine, wenn das jetzt nur eine Wahrscheinlichkeit ist, auf der die argumentieren, dann denke ich mir so, ja gut, wie wahrscheinlich war, dass ich die ganze Sache halt überhaupt überlebe, weißt du, mit mehr als halbe Körperoberfläche verbrannt, wo die Ärzte mich eigentlich schon abgeschrieben hatten, weil so, wie gesagt, ab 30%, glaube ich, verbrannter Körperoberfläche versagen halt die Organe. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine Eiweißvergiftung dann, die du kriegst, weil der Körper so viel neues Zellmaterial produziert, dass die Leber das gar nicht entgiften kann.
Okay, krass, das wusste ich
auch. Also, wir switchen jetzt ja ganz schnell von der Musik, switch nicht, das mache ich sonst immer, was jetzt passiert, von diesen Dilemma da von diesem, es ist mehr als ein Problem, von diesem Schicksalsschlag. Und B, was ich halt nicht wusste, was mir bewusst wurde, das habe ich schon sehr oft gehört, kenne es auch an Verwandten, das ist sehr schlimm, was mittlerweile zum Teil in Krankenhäusern passiert.
Ja.
Allein durch die Einsparung und durch die Privatisierung, als die dann privatisiert wurden.
100 Pro.
Aber der Bruder hat ja dieses größte Dilemma, dass ein halber Kopf fehlt. Das ist ja entstanden durch einen Arztfehler, Ärztefusch. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Also wahrscheinlich durch Bakterien, wie die meisten im Krankenhaus erkranken. Ne?
Ja, ja, klar.
Ich habe nämlich gehört, knapp.
Bakterienresistenten Keim hatte ich auch, logisch.
Das soll offiziell 15-20%, lagert mich nicht fest, aber so eine Ziffer habe ich gehört, von den Leuten, die mit mehr Viren oder kranker rauskommen.
Ja, nee, ich meine, das finde ich, also könnte ich mir auch vorstellen, dass die Dunkelziffer da noch höher ist, aber es, ich finde es ja auch irgendwie, ohne dass man jetzt Mediziner sein muss, nachvollziehbar, dass in einem Umfeld, wo nur Krankheit und so Siechtum und so weiter um dich rum ist und irgendwelche Bakterien und Viren und Keime, mit denen du sonst im täglichen Leben, sage ich mal, nichts zu tun haben würdest, dann ist es doch klar, dass du in so einem Umfeld nicht unbedingt gesund wirst. Oder dass zumindest die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du dann irgendwas anderes noch mitnimmst.
Auf jeden Fall. Ja, da gibt's schon so ein bisschen was. Wollen wir vielleicht mal zu dem Unfall dann direkt kommen, weil wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weiter,
ja,
schon zur Krankenhausphase. Es gab ja echt eine Menge Gerüchte damals, ne? Genau. So, dass deine Hände weggesprengt waren, hatte man gehört irgendwie,
ja,
dass es ein Terroranschlag lag irgendwo in der Luft, hast du mal erzählt.
Bei die ganz am Anfang dachten die Bullen das, weil das so krass geknallt hat, ja.
Sagst du bitte, welches Jahr das war? Jeder hat es mitbekommen.
Das war 2017 war das.
2017,
ja. 2017. Also solche Sachen haben im Raum rumgeschwirrt. Aber auch, dass die Sache, die du mit dem Kopf hast mit der Verletzung, dass das auch zum Beispiel auf den Unfall zurückzuführen war, hat ja auch nicht gestimmt.
Nee, ich glaube, das war tatsächlich ein Verständnisfehler oder irgendwie so eine, irgendwie eine seltsame Wahrnehmung, finde ich, dass es bis heute wirklich noch Leute denken, dass ich mir da die Hälfte vom Kopf weggesprengt
habe. Sorry, ich auch die.
Ist ja wie im Comic letztendlich. Ne? Ich glaube, es wird nicht wirklich funktionieren, dass man sich so die Hälfte vom Kopf wegsprengt. Ich meine, klar, man kann den halben Kopf weggeschossen bekommen oder so und wenn wirklich da Sprengstoff. Aber nee, ich bin wegen starken Verbrennungen halt ins Krankenhaus gekommen. Das war eine Gasexplosion 2017. Und mehr als die halbe Körperoberfläche verbrannt und dann mit schwersten Verbrennungen halt ins Krankenhaus gekommen und um mich zu operieren, mussten die mich ins künstliche Koma setzen. Mhm. Und künstliches Koma wird halt induziert hauptsächlich durch massive Gabe von Opiaten und diesem Drecksfentanyl, dieses künstliche Opiat, woran sie in Amiland reihenweise sterben. Dann geben sie denen noch zusätzlich Ketamin, um das Koma tiefer zu machen. Also im Endeffekt ein hochgradiger Giftcocktail, den du da bekommst. Und bei den Opiaten ist es halt so, und natürlich Fentanyl gehört ja auch dazu, dass eine Gabe davon das Risiko, Schlaganfälle zu bekommen, exponentiell steigert. Also die sind quasi das Risiko eingegangen, dass Schlaganfälle passieren, alleine nur damit die mich halt überhaupt operieren konnten, weil sonst wäre ich ja direkt verblutet quasi.
Ah, okay, krass.
Und genau dadurch, dass ich halt im Koma lag, als diese Schlaganfälle passiert sind, konnte ich ja keine Symptome äußern, irgendwie sagen, dass mein Arm taub ist oder irgendetwas oder mir schwindelig ist. War ja komplett weg und dadurch haben sie halt die Schlaganfälle viel zu spät bemerkt. Und der einzige Parameter, an dem sie gemerkt haben, dass was nicht stimmt, ist, dass der Schädelinnendruck kontrolliert wird, während du halt im Koma liegst. Und der ist irgendwann so in lebensbedrohliche Höhen halt gegangen und das sagt denen ja noch nicht per se die Ursache. Das könnte ja auch andere Gründe haben, wieso der Schädelinnendruck ansteigt. Das müssen jetzt nicht zwangsweise Hirninfarkte oder Schlaganfälle halt gewesen sein, wie ich sie hatte. Und dann haben sie halt sich für diese Mittelaltermethode entschieden, obwohl, wenn man es vorher bemerkt hätte, dass sowohl medikamentös als auch, wie nennt sich das hier, endoskopisch, dieses minimalinvasiv nennt sich das, glaube ich, ne?
Ganz kurz, ich will folgen, was heißt das B?
Ich weiß nicht.
Weißt du auch nicht,
nee, ich meine, wenn man das vorher bemerkt hätte, hätte man das einmal mit Medikamenten, hätte man diese Blutgerinnsel im Kopf durch die Schlaganfälle, halt Thrombosen, heißt Blutgerinnsel im Kopf, die hätte man einmal medikamentös durch Medikamentengabe auflösen können oder aber mit diesen Endoskopen, mit diesen
Ach so ein Einlauf.
Diesen Schlauch so mäßig, ja. Also man hätte das tatsächlich, wenn man es früher bemerkt hätte, so elegant lösen können, aber dadurch, dass da quasi in dem Augenblick dass eine Entscheidung auf Leben und Tod war, haben die sich halt dafür entschieden, auf eine ziemlich mittelalterliche Weise halt mehr oder weniger die Hälfte vom Schädeldach abzunehmen einfach.
Konntest du dich an, ich weiß nicht, ob man das Koma nennen kann, überhaupt nicht mit dir zu vergleichen, ich war auch mal 2-3 Tage Koma und hast du irgendwas gesehen, hast du Eindrücke?
Nichts, woran ich mich erinnern kann, aber eine der größten Nebenwirkungen von dem Ketamin sind halt krasse Albträume im Koma. Ne?
Wie lange warst du am längsten Stück im Koma? War es ein durchgehendes Koma?
Das war ein durchgehendes, ja. Das waren 3 Monate. Und dann danach die Aufwachphase, das ist ja auch nicht, dass da quasi der Stecker gezogen wird und du von heute auf morgen oder jetzt auf gleich wieder klar bist. Das hat auch nochmal bestimmt 4 bis 6 Wochen gedauert, bis ich dann wieder wirklich orientiert war. Ich hatte mega krasse Halluzinationen am Anfang, so Tagträume, war gar nicht orientiert, dachte nicht, dass ich im Krankenhaus wäre, sondern im Gebäude von meiner alten Schule und so weiter.
Das kenne ich von Abtreibungen. Frauen zur Abtreibung gehen, habe ich 2-mal gesehen, wachen die auf, reden auf einmal Sachen mit der Mutter, als wären sie ein kleines Kind. Genau.
Das meine ich.
Wie unterscheidet man? Wachkoma? Also warst du so mit Augen auf, hast nichts mitbekommen oder richtig so wie Schlaf?
Nee, so wie Schlaf. Wachkoma-Patienten, ich glaube, das sind ja so Leute, die wirklich teilweise jahrelang im Koma liegen, bei denen gar keine Aussicht auf Besserung oder so mehr möglich ist, die mehr oder weniger nur so vor sich hin vegetieren, so wie ich das verstehe. Aber genau, mich hatten die ja gezielt, um mich zu operieren, in dieses Koma gesetzt. Aber diese Wachträume, diese Halluzinationen, das kannst du auch niemandem erklären, halt, der das nicht selber erlebt hat. Ne? Das ist schon auf jeden Fall sehr eigen, sehr strange.
Wie ist das mit den Träumen?
Und Träume, keine, an die ich mich erinnern kann, aber was ich von meiner Familie weiß, ist, dass ich wohl auf jeden Fall krasse Albträume wohl gehabt haben soll, weil ich nachts extrem geschrien habe und so weiter. Ah. Und ja, sogar während des Komas versucht habe, aufzustehen aus dem Bett, obwohl ich ja da schon quasi gelähmt war, aber das gar nicht registriert habe.
Warst du überwacht, juristisch, weil es ja eine Straftat war? Warst du im Knastkrankenhaus? Weil die dachten ja auch Terror. Also nein, ich war auch schon im Krankenhaus mit 6 Bullen rum. Nee,
das war ein normales städtisches Krankenhaus. Ja.
Ach, okay, weil du wahrscheinlich auch so außer Gefecht warst, dass keine Fluchtgefahr war, wa?
Ja, die haben einfach, was die Bullen gemacht haben, einfach nur, da gab es noch gar nicht strafrechtlich irgendwas, sag ich mal, irgendwelche Maßnahmen. Das Einzige, was die wirklich ekelhaft gemacht haben, deswegen konnten diese Gerüchte mit Hände weg und so auch so lange nicht aufgelöst werden, ist, dass die, sobald ich ins Krankenhaus gekommen bin, haben die ein striktes Besuchsverbot verhangen. Also niemand durfte mich besuchen, weder meine Frau, meine Mutter, niemand durfte mich kommen einfach und dadurch
wusste Verdunklungsgefahr?
Ja, klar, so dass ich mich im Koma noch abspreche, so mäßig, ne? Na, jedenfalls dadurch wussten und mal abgesehen davon sind die ja gar nicht befugt, das zu machen, aber die haben das halt einfach auf eigene Faust gemacht, scheinbar echt einfach nur um abzufacken so und dadurch, weil mich ja auch niemand erreichen konnte, wusste meine Familie ja auch nur das, was in den Zeitungen stand, also dieser Schwachsinn mit Hände weg.
Wen meinst du mit Familie? Ich weiß, was Familie ist, aber in dem Fall war es deine Mama oder du hast ja auch eine Familie gegründet.
Genau.
Wen meintest du damit?
Meine Mama, meine Babymama, meine Schwester. Okay.
War dein Sohn schon auf der Welt? Ja.
Mein Sohn war gerade 1 Jahr alt geworden, eine Woche vorher. Mhm. Und dadurch, wie gesagt, diese Gerüchte kamen auch nur dadurch zustande, dass der Stadtanzeiger, meine ich, in Köln halt so eine Zeitung, eine Tageszeitung, die haben halt mit Nachbarn gesprochen bei der Location, wo das passiert ist, bei dem Studio. Und einer hat halt mit denen geplaudert und meinte so, ja, da sind 2 Leute aus dem Haus gelaufen und der eine hat an den Händen gebrannt. Das war ja gar nicht ich, das war ja die andere Bekannte von
mir. Wer ist da noch zu Schaden gekommen? Das hat sie auch nicht auf dem Schirm.
Das ist ein anderer Rapper und langjähriger Freund aus unserer Crew auch, ja, der auch vor kurzem jetzt ein Buch geschrieben hat. Ne?
Ist er ein bisschen besser weggekommen als du, gesundheitlich?
Naja, sagen wir so, er hat halt zumindest keine neurologischen Schäden, also keine Schlaganfälle erlitten. Der hat auch sehr starke Verbrennung und lag auch im Koma und das war auch auf jeden Fall sehr kritisch bei ihm, halt auch in Lebensgefahr definitiv, aber hat halt ja sehr starke Verbrennungen an den Händen gehabt.
Wie können wir uns die Explosion vorstellen?
Meine Frage wäre dann, was kannst du uns denn zu dieser ganzen Nummer mit der Explosion erstmal erzählen, was da passiert ist, was nicht? Ist ja auch strafrechtlich relevant wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, was du erzählen darfst, was du nicht erzählen darfst, was du erzählen willst, was du nicht erzählen willst. Deswegen überlassen wir dir das mal. Was kannst du uns mitteilen über die Explosion selbst?
Naja, das Ding ist, ich weiß halt selber auch tatsächlich viele Sachen wirklich nicht mehr, was passiert ist. So irgendeine Physiotherapeutin hat mir mal gesagt, dass das wirklich auch eine Bezeichnung hat, das ist so eine Art von Amnesie, von Gedächtnisverlust, was so Trauma induziert ist quasi, durch ein Trauma ausgelöst ist. Ne?
Ja, viele sagen zum Schutz auch, ne?
Klar, das Gehirn schützt sich selber dadurch bestimmt, logisch. Ja, mir fehlen tatsächlich auch extrem viele Erinnerungen so aus dem letzten Jahr, 1,5 Jahre vor dem Unfall. So, ne? Aber was ich weiß, ist halt, dass es auf jeden Fall extrem krass geknallt hat, so, dass es einfach voll heiß geworden ist so und keine Ahnung, nur noch Flammen um mich rum waren und so weiter.
Splitter auch?
Könnte sein, das konnte ich ja in dem Augenblick, konnte ich ja gar nichts wahrnehmen einfach. Wie gesagt, es hat einfach geknallt, es ist mega heiß geworden. Du siehst einfach echt, wie so, ja, wie du dir im Endeffekt die Hölle vorstellst. Du siehst nur Flammen um dich rum und dann sind wir halt gelaufen einfach. Das war's. Und das nächste war dann halt Stück für Stück dann wieder im Krankenhaus.
Aber zu der Sache selbst, kannst du da was sagen unter uns jetzt gerade?
Ja.
Der dich gelöscht hat oder so eine
Einladung. Nein, das meine ich gar nicht. Warum? Was habt ihr da getan? So, da kannst du dazu überhaupt was erzählen oder wäre das für dich schädlich jetzt wegen Strafsachen?
Ja, das ich habe ganz wenig nur noch auf dem Schirm. Ich weiß, dass es halt ein Gastank war. Ich weiß, dass ich einen Gastank in der Hand hatte halt. Ne? Also ein Behälter mit Gas. Ja. Und dass der explodiert ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Ne?
Verstehe. Okay. Shit.
Und der ist mir halt in den Händen explodiert, quasi ins Gesicht rein. Und das Ätzende ist ja auch, dass Gas halt im Grunde genommen so wie Napalm ist. Sobald du das flüssige Gas auf der Haut hast, hört das ja nicht auf zu brennen. Das frisst sich ja dann weiter durch.
Ah, okay.
Wir sind ja gestern zusammen. Ich habe viele, man darf so sagen, Handicaps, viele Schwierigkeiten gesehen, die du hast, die Situation. Ich weiß ja auch, wie das musst du wissen, ob das ist ja auch egal. Man weiß einfach, du hast viele Blessuren. Aber irgendwie finde ich, wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, ist eigentlich auch ein Wunder, dass du überlebt hast. Oder darf man das sagen?
Natürlich,
ne?
Ja.
Das ist ja wirklich nicht makaber. Man kann bestimmt nicht von Glück reden. Aber ich denke mir mal, wenn ich das so höre auch, ja, ist Wahnsinn, ne?
Nee, ich finde es auch wahnsinnig, was der menschliche Körper halt in der Lage ist, ne? Wenn der Wille da ist, denke ich mal. Mensch ist auf jeden Fall ein zähes Tier.
Aber wie? Und ich habe den Bruder gleich als erstes gefragt, weil wir haben ja auch viele Brüder mit Amputationen oder so, die haben Phantomschmerz oder alles Mögliche. Horror, er hat wenigstens keine Schmerzen, das hat mich voll für ihn gefreut. Weil wenn du ihn so siehst auch, das tut dir weh. Also weißt du, wie ich meine? Du denkst, er fühlt viel Schmerz, aber er hat keine Schmerzen, finde ich super.
Ja, auf jeden 100 Fall. Ja.
Also die Überlebensrate bei so einer Art von Verletzung, wie du gerade gesagt hast, ist sehr niedrig. Ne?
Nee, es geht gegen null auf jeden Fall. Gegen wie gesagt, sogar. Also alleine diese Verbrennungen, die sind statistisch auf jeden Fall eigentlich nicht zu überleben halt. Ne? Und dann hatte ich ja noch diese Schlaganfälle im Koma, 4 Stück, wo meine Schwester im Nachhinein dann zu mir meinte, dass die das nur knapp oder das knapp, wie war das, dass knapp 40% der Betroffenen schon einen Schlaganfall nicht überleben, weißt du? Oh, guck mal. Und dann waren das halt direkt, wie gesagt, 4 an einem Tag. Dann waren auch noch andere Geschichten im Koma. Ich hatte noch Blutvergiftung auch noch. Dann noch irgendwie so eine krasse Lungenentzündung und so ein heftiges Fieber, was die nicht runterbekommen haben.
Oh, bist du als Raucher, ich frage, weil ich kenne, bist du als Raucher oder mit irgendeiner Sucht eingeliefert worden? Jetzt nicht zu dir, ich meine, du hast, wie ich es mir vorstelle, wenn ich da liege, frage ich mich so monatelang, ob ich mein Nikotin, Koffein oder THC-Entzug habe. Also hattest du so ein, weißt du, was ich meine, oder irgendwas so?
Nee, hatte ich...
Vielleicht ist jetzt zu privat, aber...
Hatte ich zum Glück nicht, weil... also klar, ich habe vorher auf jeden Fall Sachen konsumiert, aber ich meine...
Der Schmerz war so groß wahrscheinlich, du hast dich gar nicht auf das bisschen Hyper konzentriert, ne?
Nee, der kam ja gar nicht, weil den hatte ich ja im Koma. Den habe ich ja gar nicht miterlebt. Das war ja nach diesen 4,5 Monaten oder so schon.
Was hattest du so ein Lifestyle, so der ganz normale Straßendude, so Weed rauchen und mal ein Bier oder...
Ja,
vom Konsum so nicht mehr und nicht weniger als die anderen, wa?
Ja, sehr, sehr exzessiv, sage ich so, doch auf jeden
doch
Fall.
Doch exzessiv,
eine ganze Menge mehr als die anderen, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ach, okay.
Das ist ja überhaupt auch ein Riesenproblem gewesen, weil die es nicht geschafft haben, mich am Anfang ins künstliche Koma zu kriegen.
Ach.
Weil ich vor dem Unfall so viel von diesen Drexelin gesoffen habe, dass ich mir so eine Opiat-Toleranz angesoffen habe.
Haben wir gemeinsam, Bro. Wir müssen dir mal 1000 Spritzen geben, bis ich einschlafe.
Dass sie mich eiskalt nicht ins Koma gekriegt haben. Durch so eine hohe OPA-Toleranz, also definitiv. Das
ist halt schön unterbreche.
Kannst du mal diese Lean-Sache mal so ein bisschen für die Leute, weil das ist ja ein relativ neues Phänomen, aber es hat auch durch Deutschrap und so schon ziemliche Gesellschaftstoleranz bekommen. Also es ist ja normal geworden, irgendwann, dass irgendwelche Rapper auch Lean in ihre Videos getrunken haben und davon gerappt haben und so weiter, ne?
Nicht nur Rapper, heutzutage siehst du das ja sogar bei irgendwelchen deutschen Popsängern.
Ja.
Dass die mit Double Cup da sitzen, ja.
Erzähl mal ein bisschen was darüber, weil ich kenne über die Suchtfaktoren und wie man sich dabei fühlt und so weiter, kann ich nicht mitreden. So.
Naja, das im Grunde genommen ist es natürlich ein Opiat, Codein. Und dieser Hustensaft halt ist ja, oder Scissorb oder Lean, wie man ihn auch immer nennt, dieses lila Zeug, hat auch andere Farben teilweise, das ist ja eine Mischung aus Codein und Prometazin. Und Prometazin ist ein Antihistamin, das ist also ein Antiallergikum. Und das kickt das einfach so ein bisschen, das Codein. Das aktiviert das so ein bisschen, dass es halt so psycho, so leicht psychedelisch, aber auf jeden Fall so sehr euphorisierend wird. Aber sagen wir es mal so, um das jetzt gar nicht schön zu reden, das wirst halt aber trotzdem auch voll gleichgültig und das ist ein, das macht ja, einen voll Liebe, kalt einfach.
Entschuldigung, ich habe gehört, ich habe alles schon, ich habe auch mal Lean probiert, aber ich habe nie diese Lean-Kultur Gott sei Dank gehabt. Und viele lieben es ja, weil die vorher ganz viel Kokain ziehen. DJs Kur, so, dann gibt es diese Wechselwirkung, die ist aufpushen und runterkommen. Ja,
und das ist was eine Sache, die natürlich mega gefährlich ist, abgesehen davon, dass es halt das Krasseste finde ich eben gerade, dass es so toleriert wird überall heutzutage, weil der entscheidende Faktor, das Codein, ob mit Metazin oder nicht, das Codein wird im Körper zu Morphin verstoffwechselt. Und Morphin ist einfach mal der Wirkstoff in Heroin. Also mehr oder weniger ist das Zeug halt flüssiges Heroin. Und du mischst es halt aber einfach mit einem Softdrink, mit Sprite. Es schmeckt voll fruchtig, so es kommt dir rüber wie eine Süßigkeit.
Das ist die Scheiße für die Kinder, wie damals der Scheiß Beeren sind Apfelkorn oder so. Ja,
oder noch viel schlimmer.
Kinder-Alkopop ist wirklich eine Schande.
Noch viel schlimmer. Ich finde, man kann sowas nicht, so einen Konsum nicht mehr verharmlosen, als ihn wie eine Süßigkeit zu verkaufen, weißt du? Weil du merkst ja dadurch auch gar nicht wirklich den Pegel, weil bei Alkohol merkst du ja zumindest, was passiert und dass dein Körper einen Pegel kriegt.
Ja.
Und dabei kippst du halt einfach rein, weißt du?
Voll, ich habe auch gehört, es ist wie Hero, der Entzug soll manchmal schlimmer sein. Der Entzug
soll schlimmer sein.
Und stell mal vor, und darf ich was sagen kurz, weil ich mir gerade gedacht habe, stell, wir waren ja gerade mit den geilen, stabilen Taxifahrern unterwegs, da haben wir den Killerhackern oder so gehört, war. Also die Rapper, die ich gehört habe, stell mal vor, da hätte einer einen empfohlen, Heroin zu nehmen, ja? Also jetzt Spaß, jetzt, aber es ist schon Wahnsinn, dass das wirklich so verkauft wird als so Statussymbol. Hatten wir auch
salonfähig.
Ja, ey klar, wir haben Whisky auch verherrlicht, aber das ist so ein Ding, da weiß keiner, dass das eine der härtesten Drogen ist.
Aber was ist denn jetzt, also im Vergleich zu Heroin, da wirst du aber dann nicht in diesen Zombie-Modus halt kommen, ne? Das ist der Unterschied, glaube ich.
Doch, klar, natürlich.
Hängst du dann auch einfach in der Ecke und bist weg vom Fenster?
Natürlich, du pennst die ganze Zeit so ein wie die Junkies in der Bahn, ne? Irgendeiner, okay. ich weiß nicht, ob das Lil Boosie oder so, irgendeiner hat mal gesagt, so ein Ami-Rapper, dass er auch Lean überhaupt nicht mehr feiert, weil er meinte, ich bezahle einfach nur fürs Schlafen, weißt du?
Ja, darf ich mal fragen, ich habe mal einmal aus Versehen und einfach auch mit Absicht dieses, wie heißt denn das, was die nehmen, ich habe das mit den Jungs auf dem Glastisch gemacht und ein Ding-Tag weggemacht, was die alle genommen haben, Liquid Ecstasy, was war denn das?
GHB.
Ja, genau, das ist doch auch sowas Wahnsinniges.
Das ist ein Lösungsmittel,
und da schläft
Felgenreiniger.
Da kannst du im Vulkan einschlafen. Also ich,
das ist so eine Vergewaltigungsdroge, logisch.
Das kann ich mir voll denken, weil du kannst nichts mehr sagen. Du liegst da, bist anteilnahmelos, du willst überall schlafen und du kannst nichts sagen.
Das ist eine Vergewaltigungsdroge, ja.
Abgefuckt. Ganz eben. Ja, gut, also von dem Thema mal jetzt hier von der Drogensache mal wegzukommen, also da fehlen dir einfach sehr, sehr viele Erinnerungsstücke. Wie machen die das denn jetzt irgendwie quasi vor Gericht, wenn es jetzt juristisch relevant wird, wenn du jetzt dich einfach nicht erinnern kannst?
Was machen die da? Das werden wir mal schauen. Also wenn ich mich zu den Sachen, zu entscheidenden Sachen, die die dann wissen wollen, weil die das ja nach, also die im Sinne die Staatsanwaltschaft, sie wollen das ja jetzt tatsächlich im September vor Gericht bringen, nach über 6,5 Jahren, was mich auch auf jeden Fall jetzt so ein bisschen überrascht hat, dass es jetzt auf einmal alles so ratzifatzi schnell geht, obwohl da quasi jetzt über 6,5 Jahre gar nichts passiert ist, was diese Ermittlungen angeht. Und ich frage mich auch, inwieweit die mich noch mehr bestrafen wollen, als ich sowieso schon bestraft bin, weil im Grunde genommen, ich bin ja sowieso durch die Halbseitenlähmung, die ich nach den Schlaganfällen halt davon getragen habe, durch den halben Kopf, der auch jetzt nicht wieder zumindest aktuell auf der Uhr steht, rekonstruiert zu werden. Und natürlich die ganzen anderen neurologischen Einschränkungen, die ich dadurch halt auch habe, sowie weniger Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit und auch übertrieben krasse Schlafstörungen einfach schon seit mehreren Jahren, so die gar nicht behandelt werden können. Frage, keine Ahnung, ich habe die Hälfte der Kindheit meines Sohnes verpasst. Ich weiß nicht, wie sehr die mich halt noch dadurch bestrafen wollen, abgesehen davon, dass ich glaube, ich im Augenblick so als schwerbehinderter Pflegefall und Pflegebedürftiger auch in dem Sinne zumindest nicht haftfähig bin, weißt du?
Das wäre die nächste Frage. Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, Leute wie dich dann in Haft zu stecken? So, wie sieht das aus? Bist du da mit normalen Leuten dann inhaftiert, wenn es so dazu kommen sollte? Oder wie läuft das?
Gute Frage von B. Und wir haben ja viel letzte Nacht geredet. Und man muss vielleicht auch mal dem Onkel sagen und den Zuschauern, wie man dir das Leben schwer macht, in welche wenn du nicht wahrscheinlich Familie hättest, Armut man dich katapultiert, ist schon fast Armut.
Das ist unter der Armutsgrenze, logisch.
Genau. Und was, ich kenne es auch, Rente hatte ich auch und das ist Wahnsinn. Und was man die B aber sagen muss, das gibt's ja, ob der angewendet werden muss. Meistens sind ja die Gesetze werden nicht angewendet. Es gibt ein paar Paragraph-Belasch, das wusste ich auch nicht. Das heißt, wenn du dich durch die Straftat schon selber so auf Deutsch gefickt hast, gibt's Erlass.
Richtig, das, ne? Es ist, soweit ich weiß, kein Paragraph. Ja. Könnte sein, dass das auch irgendwie in einem Paragraphen festgehalten ist, aber das ist zumindest ein Prinzip, was angewandt wird und was ein gängiges Prinzip in der deutschen Rechtsprechung ist. Hat mir mein Anwalt gesagt, dass wenn so sinngemäß dir schon genug Schaden entstanden ist, wenn du schon genug gestraft worden bist durch den Vorfall selber, dass da nicht verurteilt wird. Aber... Okay. Und er meinte, wenn das nicht bei mir Anwendung finden würde, wüsste er nicht, wo sonst, aber...
Wie kommt das dann dazu, oder wie kannst du dir das erklären, dass die das Gegenteilige jetzt gerade mit dir vorhaben?
Vielleicht verfolgen die das ja auch mit, wenn ich irgendwelche Interviews gebe oder was weiß ich, und weiß nicht, wollen das deshalb jetzt irgendwie nochmal auf den Schirm bringen. Ich weiß nicht, ob die mich als Person des öffentlichen Lebens sehen. Ich sehe mich selber zumindest nicht als eine solche. Aber ich weiß nicht, oder die wollen das nochmal schnell verhandeln, bevor das Ding verjährt. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es Vorschriften dafür gibt, gibt es bestimmt, aber wie die aussehen, wie lange ein Hauptverfahren angekündigt werden darf, bevor es geschlossen werden, also wie lange eine Anklage laufen muss oder darf, bevor sie vor Gericht gebracht werden muss, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Verjährungsfristen, da habe ich keine Ahnung, vielleicht das, aber wirklich erklären kann ich mir das auch nicht, weil im Grunde genommen...
Der Bruder hat sehr viel, also ich weiß von meinen Forensikzeiten, ey, da waren auch welche, die haben safe verdient, weil ich finde es unmöglich, wenn du einficken willst, das ganze Haus anzündest. Ich hatte so einen Homie, der hat eigentlich, ja, also ab anzünden, da versteht der Staat keinen Spaß. Ja. Pyromanen, wie heißt, weißt du, wie der Paragraph heißt? Brandstiftung oder so, da gibt es Belasch, da gibt es für Strafen, wo keiner getötet wurde, auch Sicherheitsverwahrung. Ja. Wegen halt der Gleichgültigkeit, wenn du halt irgendwo unten, bei meinem Bekannten war es eine Bäckerei, dann ist ein Mietshaus hat mitgebrannt, das gibt Sicherheitsverwahrung zum Teil in Deutschland.
Ja, okay, aber also du hattest ja auch nochmal erzählt gehabt, dass dir sowieso das Leben auch schwer gemacht wurde, alleine durch die Krankenkassengeschichte zum Beispiel halt auch, ne?
Ja.
Kannst du das mal vielleicht mal für die Zuschauer nochmal so ein bisschen... aufrollen, wie das war?
Ja, ich war zum Zeitpunkt des Unfalls halt schon seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren halt privat krankenversichert, weil ich selbstständig war. Und jedenfalls hat diese private Krankenversicherung dann, vielleicht habt ihr auch durch Medien von meinem Unfall mitbekommen, schon in der Intensivzeit, also als ich gerade notoperiert wurde und die ganzen Hauttransplantationen und so weiter stattfanden, da haben die schon die Zahlung eingestellt an das Krankenhaus. Die haben dann im Nachhinein versucht und es dann auch geschafft, mich einseitig zu kündigen, weil es gibt dabei privaten im Gegensatz zu gesetzlichen Krankenkassen, die eine Versicherungspflicht haben, so einen Versicherungsvertrag, den du unterschreiben musst mit denen halt, ne, wenn du dich da versichern lassen willst. Und da gab es halt ein Kästchen, nehmen sie derzeit Drogen oder nicht, wo ich natürlich Nein angekreuzt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt eh schon seit ein paar Monaten gar keine Krankenversicherung hatte und auf jeden Fall natürlich eine haben wollte. Und so oder so, es geht ja auch nicht darum, also die Krankenkasse hat dann irgendwelche Facebook-Fotos von mir gefunden, wo ich mutmaßlich einen Joint im Mund hatte. Und das haben die dann als Argument benutzt dafür, dass ich zum Abschluss des Versicherungsvertrages 8 Jahre vorher drogensüchtig war und dass ich damit den Vertrag unter unlauten Bedingungen geschlossen hätte. Und deswegen haben die ganzen Zahlungen eingestellt, wodurch natürlich dann auch tatsächlich spürbar die Motivation im Krankenhaus und die Behandlungsqualität nachgelassen hat. So, ne? Das war echt krass. Mhm. Und das haben die ja durchgezogen bis zum Schluss, sodass irgendwann auch mal tatsächlich so 2 behandelnde Ärzte vor mir standen, wo ich so gerade halbwegs wieder orientiert war, so nach diesen ganzen Tagträumen und Koma. Und das Entlassmanagement vom Krankenhaus, und die meinten zu mir, ja, Herr Brenner, Sie haben dem Krankenhaus zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als 200.000 Euro Kosten verursacht. Haben Sie sich mal überlegt, wo Sie als nächstes hin können? Es kann auch schnell 7-stellig werden. So nach dem Motto indirekt angedroht, dass Sie mich aus dem Krankenhaus rausschmeißen, weißt du?
Ich habe mal einen Buchknopf, aber der müsste, glaube ich, jetzt zu lange laufen.
Ja, nee, das ist
Film,
ja. Ich kann auf jeden Fall...
Das ist schon für den Arsch. Und dann, wie ging das weiter mit der Krankenversicherung? Jetzt mittlerweile bist du ein Angestellter. Und,
genau, ich bin seit 4,5 Jahren bin ich halt angestellt und dadurch dann in der gesetzlichen Krankenkasse zum Glück und original einen Tag, nachdem ich angefangen hatte, da zu arbeiten bei meinem jetzt immer noch aktuellen Arbeitgeber, habe ich dann Post von dem Krankenhaus bekommen aus Merheim und die meinten so, Herr Brenner, Sie haben ja jetzt wieder eine Krankenversicherung. Wir hätten da noch so ein paar offene Posten, die Sie begleichen müssten, in Höhe von 250.000 Euro. Mhm. Und seitdem halt deswegen Privatinsolvenz und so weiter.
Willst du nur wie bei New Kids eigentlich alle Rechnungen immer nicht aufmachen und ihr auf die Fresse und die Tür aufmacht, wa? No. Also muss man aufpassen. Aber ja, das ist jedem hier bewusst, das ist eine schwere Lage, die du hattest. Und da muss man auch aufpassen, auch immer wieder den Biss zu finden und immer wieder die Eier und den Mut aufzustehen. Du wolltest bestimmt oft resignieren, Jiva.
Klar, natürlich, Zweifel sind natürlich extrem viele da gewesen und Krisen, logisch. Aber auf der anderen Seite, gerade auch für meinen Sohn und generell, weil ich glaube, ich da nie ein großes Talent für hatte, fürs Aufgeben, habe ich mir halt von Anfang an gesagt, dass das halt einfach keine Option ist, aufgeben, sodass irgendwie auf jeden Fall weitergehen muss. Und ich meine, in dem Sinne bin ich jetzt ja schon weitergekommen, als irgendwelche der behandelnden Ärzte damals gedacht hätten. Ne?
Hast du deinen Glauben? Applaus dafür, Alter. Also, dass, wenn einer kämpfer ist hier, wir alle drei am Tisch, aber richtiger Kämpfer. Und ja, das ist ja hast du zu Gott extrem, gefunden?
Extremer Fighting Spirit.
Aber also, wirklich, der Respekt, wie mein Partner sagt. Und hast du, wir haben ja über Gott gestern auch geredet, ne? Du bist gläubig.
Ja.
Und hast du, ist es da verstärkt worden? Ich gehe von aus, warst du früher gar nicht gläubig oder warst du davor schon?
Nee, ich hatte früher tatsächlich gar keinen Bezug zu christlicher Spiritualität oder in dem Sinne so organisierter Spiritualität überhaupt. Und das kam in der Zeit, in der ich nach der Krankenhaus- und Reha-Zeit knapp ein Jahr lang in so einem Wohnheim gewohnt habe. Da ist nämlich direkt daneben eine Kirche gewesen und dann angefangen halt immer sonntags in die Messe zu gehen und dann sich Stück für Stück immer mehr auch mit den Inhalten identifizieren zu können. Und dann habe ich mir halt irgendwann, dann hatte ich irgendwann den Entschluss getroffen, dass ich mich auf jeden Fall taufen lassen möchte. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich den Kontakt gesucht, den ich bekommen habe über eine sehr alte Freundin von mir zur griechisch-orthodoxen Kirche. Dann habe ich mich mit dem Priester getroffen und dann kennengelernt und so weiter und dann zu den ersten Messen gegangen und jetzt seit über 4 Jahren bin ich halt dann Teil in der Gemeinde und habe mich da jetzt tatsächlich im April, meine ich, habe ich mich da taufen lassen auch. Ja.
Viel hat mit zu tun, mit welchen Leuten man zu tun hat. Da würde ich sagen, dein größter Freund, wie bei mir, wie bei allen, denke ich, weiß ich, fühle ich, ist Gott. Aber wer war an Menschen eine wichtigste Begleitperson? Na klar, du Sohn, ist klar, der hat mal am meisten Herz, seine Kinder.
Der auf jeden
Fall. Aber der war natürlich noch ein ganz kleiner Mann.
Ja.
Wer war so die Person, die dich am meisten begleitet hat? Ich hoffe, es gab Personen.
Ja, das war auf jeden Fall seine Mama. Die Mama von dem Kleinen damals
noch. Schwiegermama?
Nee, seine Mama, also meine Babymama.
Deine Babymama.
Genau, die hat mich extrem unterstützt. Auf jeden Fall am Anfang alle möglichen Sachen für mich erledigt und in die Wege geleitet. Und meine Ma auf jeden Fall. Meine Mutter hat auch echt viel getan. Die ist ja selber auch in Köln. Meine Schwester hat mich auch lange Zeit und jetzt auch immer noch viel unterstützt. Also so die enge Familie. Und halt tatsächlich stückweise zumindest mein Vater auch, mit dem ich auch erst seit dem Krankenhaus überhaupt wieder Kontakt
das hatte. Das ist interessant, das hat dich gestern gefragt, das wäre jetzt so frech und so persönlich, das gehört dir nicht hin, aber du hast es oft öffentlich gemacht, der Bier hat das angesprochen, es war ja, man kann ja schon sagen, der hat dich ja mit auch missbraucht, das ist ja mentaler Missbrauch, wenn man die Mutter so Wolli nimmt,
ja, ja,
wie ich da gehört habe, ne, das ist ja auch schon psychische Vergewaltigung.
Ja, ist ja nicht nur in Anführungsstrichen das gewesen. Der hat ja auch solche Filme gebracht, wie, keine Ahnung, im ganzen Wohnzimmer Spiritus auszukippen und dann das ganze Wohnzimmer angezündet. Solche Filme und wir alle da drin, ne?
Aber weißt du, was ich krass fand? Ich weiß das sowieso, die Leute haben oft Vorurteile. Er war Akademiker, ne?
Ja, klar.
Er war nicht so, ey, wir wissen das alle.
War kein Arzt?
Ist er ja, aber das ist ja das Gefährliche. Ich denke, das hat ja die Mischung gerade so extrem gefährlich gemacht, weil wenn du jemanden hast, der kognitiv, sage ich mal, und analytisch einfach so stark ist und so, sage ich mal, auch sprachlich, rhetorisch so gewandt und ja in gewissen Kreisen sich einfach krass bewegen kann und super Leute vereinnahmend und sofort überzeugt von sich und so weiter, so dass dem alle im Endeffekt anbeten so und so ein richtiger Bilderbuch-Narzisst
natürlich. Hört man oft auch bei den Pädophilen.
Und der dann halt dementsprechend auch Leute beeinflusst und manipuliert und gleichzeitig halt hardcore drogenabhängig, halt alkoholabhängig und gleichzeitig super gewaltbereit und keine Impulskontrolle und so weiter und halt richtig psychotisch und depressiv-manisch und was weiß ich, die ganze Film.
Auch so ein breiter oder eher so ein dünner, wie man sich einen Akademiker vorstellt. Ich meine, du hast eine riesen Genetik, er ist dein Vater, aber muss nichts heißen, wie es war, er war auch so
nee, körperlich. War auf jeden Fall schon muskulös, zumindest damals, ja. Also jetzt auch nie, jetzt wirklich, sah jetzt nie aus wie ein, keine Ahnung, wie ein Fitness-Bodybuilder oder irgendwas oder so, aber war auf jeden Fall zumindest sportlich damals. Ja.
Wie schafft man das? Ich frage dich, ich habe auch viel verziehen, aber ich frage dich, wie schafft man sowas zu verzeihen? Weil ich finde schon, du hast mit ihm getroffen, die Hand gegeben. Ich kenne auch viele, die so einen Papa haben, die sie mit 16 zusammenschlagen.
Ja.
Wie hast du das große Herz, war es durch diese göttliche Eingebung, kam es von Gott? Weil jedes Buch, das ich, also jeder Religion geht es viel um Verzeihen und ja. Wie kam das? Ist ja größer, muss man ja sagen.
Nee, das kam ja tatsächlich nur durch den Unfall. Wenn der Unfall nicht passiert wäre, dann hätte das ja gar nicht, wäre das ja gar nicht dazu gekommen. Also ich hatte ja, wie gesagt, vor dem Unfall 14 Jahre null Kontakt mit dem, weder gesprochen, geschrieben, noch gesehen oder irgendwas. Also gar keinen Kontakt einfach. Und in der Zeit dieser Tagträume und Halluzinationen, von denen ich vorhin erzählt habe, die, wo ich teilweise auch einfach gar nicht orientiert war und dachte, ich wäre woanders. Und da habe ich zum Beispiel ihn auch oft im Krankenhaus gesehen, obwohl er gar nicht da war, weißt du?
Hat Mama ihn mal angezeigt? Hat er mal Konsequenzen für diese Schandtaten bekommen?
Nicht wirklich, ne? Nee, teilweise ist es ja sogar so gewesen, dass...
War Polizei oft da oder wurde es richtig klar, komplett verdeckt? Klar,
Polizei war auch schon oft da, logisch. Das ist ja teilweise sogar schon mal so gewesen, dass die Bullen den mitnehmen wollten, aber dann war irgend so eine Polizeiärztin dabei und die wollten den dann irgendwie in die Anstalt bringen oder in eine, halt in eine psychiatrische Unterbringung. Und dann hat die gesehen, oh, er hat ja einen Doktortitel, so, dann haben die den eiskalt nicht mitgenommen. Solche Was? Filme halt, ne?
Wie kam das dann, dass ihr da zusammengefunden habt? Wahrscheinlich ist er auf dich zugekommen.
Nee, der hat sich nie gemeldet. Nee, der hätte sich auch wahrscheinlich nie gemeldet. Okay. Ist ja immer weitergezogen, hat neue Familien gegründet und so weiter. Aber er hat ja insgesamt 6 Kinder, solche Filme, ja, von 4 Frauen.
Ich finde erschreckend immer, ganz erschreckend, wie immer in unseren Kreisen gibt es das auch. Aber es ist erschreckend, wie oft Leute wegkommen, nur weil sie einen akademischen Abschluss haben,
ekelhaft, ja.
Besseren Stand. Es ist eigentlich dann erst recht, weißt du?
Weißt ja, ne? Vorm Gesetz sind alle Menschen gleich, manche sind halt etwas gleicher. Ja. Naja, jedenfalls.
Der Lied von Singji.
Ich hab ihn dann während dieser Tagträume halt gesehen und auch dann meine Familie davon erzählt und die meinten, nee, er ist aber gar nicht da, das siehst nur du. Dann bin ich voll sauer geworden, weil ich dachte ja, ich sehe ja, dass der hier ist oder dass ich irgendwo in der Bahn mit dem unterwegs bin, obwohl ich die ganze Zeit im Krankenhausbett lag, weißt du? Naja, jedenfalls dann meinte damals meine Babymama zu mir, ob ich Lust hätte, wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und dann meinte ich in dem Zustand und so weiter dann halt ja, dann hat sie seinen Kontakt rausgesucht und dann stand er mehr oder weniger am nächsten Tag dann vor der Zimmertür im Krankenhaus. Ach,
guck mal. Hattet ihr auch mal, das hört man oft, das ist auch schizophren, aber es ist eine interessante Frage, wir reden nämlich oft über Missbrauch in allen Formen hier. Hattet ihr auch nette Zeit mal, war er auch manchmal nett zu dir oder
das
lieb?
Das ist ja das Gefährliche.
Es ist so schlimm für Kinder, damit so umzugehen.
Zeiten, ja. Nee, total. Ich meine dadurch, dass er natürlich in der Zeit, als meine Eltern noch zusammen waren, so die ersten 8 Jahre als Arzt halt ganz gut verdient hat natürlich, konnten wir halt oft in Urlaub fahren und solche Geschichten halt natürlich auch viele schöne Erinnerungen. Konnte halt natürlich auch super charmant sein. Das ist ja dieses depressiv-manische mehrere Gesichter und manipulieren und pipapo. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund gewesen, wieso der dann danach immer weiter auch so viele neue Familien überhaupt gründen konnte und so viele neue Frauen von sich überzeugen konnte halt. Aber das ist ja auch dann das Schwierige gewesen, dann so eine Entscheidung zu treffen, auch wirklich zu gehen. Natürlich auch für meine Mutter, weißt du? Uns nicht den Vater zu nehmen, so, weil sie das natürlich nicht wollte. Und obwohl natürlich es viel sinnvoller gewesen wäre für alle Beteiligten schon lange vorher, das wirklich zu beenden, weißt du?
Ja, bei Gewalt ist halt immer so eine Sache. Kennt man ja voll oft, dass Frauen auch zum Beispiel bleiben, weil sie aus Gewohnheit oder wie auch immer einfach sich nicht
oder lösen können. Oder denken, sie können den Partner ändern oder so. Ja.
Letzte Frage dazu nochmal von mir. Was sind deine Eltern, beides deutsche Eltern?
Die sind beide Deutsche.
Sind es nach Krieg oder im Krieg oder geboren waren
50er, ja, mein 60er, Vater auf 40er. Jeden Fall schon Nachkriegs, ja.
Nachkrieg, ja.
Klar, damals war ja Stand der Wissenschaft und auch Stand der Gepflogenheiten, sage ich mal, jetzt war ja diese schwarze Pädagogik halt, ne? Die darauf abgezielt hat, den Willen des Kindes halt zu brechen und die Eigensinnigkeit ihm auszutreiben und so. Also im Endeffekt halt perfekte Soldaten zu machen, ne?
Abgefahren. Hatte er irgendeinen Einfluss dann auch auf die, also auf deine Genesung oder wie auch immer als Chirurg, konnte er da irgendwie einwirken?
Ja, konnte oft auf jeden Fall so kommunikative Sachen halt regeln. Ne? Wenn er dann natürlich schreibt an sehr geehrter Herr oder Frau Kollege, sowas halt und dann mit den Fachbegriffen um sich werfen kann und so, solche Sachen. Also das hat schon, oder Verordnung schreiben, das kann er bis heute, ja. Also so kleine Vorteile sind das dann schon, ja.
Wie war das Zusammenkommen beim ersten Mal?
Natürlich super, sage ich mal, befremdlich, so seltsam. Natürlich schon ein komisches Gefühl halt. Ne,
nach
so
wie lange Break? Nach wie lange?
14 Jahren. Hm. Und vor allen Dingen das Krasse ist, auch filmreif auf jeden Fall, wenn du dir vor Augen führst, wie das letzte Mal vorher abgelaufen ist, was das für Umstände waren, als wir uns gesehen haben, 14 Jahre vorher. Das war, nachdem ich mit 18 für ein halbes Jahr in U-Haft war und dann meinen Verhandlungstermin hatte und er als Zeuge geladen war, obwohl wir da auch schon seit Jahren keinen Kontakt hatten. Und da haben wir uns vor Gericht das letzte Mal gesehen und dann 14 Jahre gar nicht und das nächste Mal dann mehr oder weniger auf der Intensivstation, ja.
Und was ging es bei der UAF, BTM oder KV, wenn er Zeuge war?
Nee, das war, wie gesagt, mit 18, das war so eine Körperverletzungssache. Genau.
Und er hat das beobachtet, er war Zeuge oder musste aussagen, weil er dein Papa ist?
Gar nichts damit zu tun, einfach nur, weil die ein bisschen mehr über meine Kindheit erfahren wollten.
Okay, krass. Und wie war das erste Zusammentreffen aufeinander? Wie war seine Reaktion?
Ja, ich glaube, von beiden Seiten auf jeden Fall ein bisschen unbeholfen und befremdlich halt, weil in dem Sinne haben wir nichts miteinander zu tun. So haben uns seit der Kindheit nicht gesehen. Oder aktiv zumindest nicht wirklich gesehen. Und dementsprechend, aber war ja auch stückweise für meine Schwester zumindest cool, weil sie ja, ich habe eine ältere Schwester, die hat den ja auch die ganze Zeit nicht gesehen und keinen Kontakt gehabt. Und seitdem halt zumindest wieder ein bisschen Kommunikation und man hat zumindest irgendwie einen Adressaten, auch wenn man natürlich nie so ein enges Verhältnis bekommen können wird, wie wenn man zusammen aufgewachsen ist halt, ne? Oder wie wenn man die ganze Zeit bei der Mutter gelebt hat und dadurch einen viel engeren Draht halt einfach hat.
Wie geht deine Mama damit um? Jeder hat gleich gelitten, aber sie ist auch ein Riesenopfer dieser Sache gewesen.
Mit was meinst du jetzt mit der ganzen
Kindheitsgeschichte? Du hast es ja angesprochen, dass das meiste hat sie abgespielt, dass du den Missbrauch der Mutter gesehen hast. Also hat sie schrecklich ja gelitten. Geht sie damit um? Guckt sie noch in die Augen oder also sieht sie ihn oder verteufelt sie?
Du hast sie verziehen. Die wollen
gar keinen Kontakt.
Ne? Zu tun haben, ja.
Hat sie ihn einmal angezeigt? Also hat sie ja gesagt, dass die Polizei kam. Das heißt ja nicht, dass sie auch richtig vor Gericht gegangen ist. Hat sie es mal probiert?
Ich glaube nicht wirklich. Ne? Also konkret gab es da glaube ich nichts. Ne?
Hard Life Man, Alter, harter Motherfucker.
Die Sache mit der Religionsgeschichte und so, da wo du reingeraten bist, in diese Gemeinde, wie auch immer, also griechisch-orthodoxe Kirche hast du dann gesagt.
Ja.
Warst du am Anfang? Warst du in einer katholischen Gemeinde?
Genau, diese Kirche da neben diesem Wohnheim, wo ich gewohnt habe, das war eine katholische Kirche, genau, ja.
Ja, und wie ist der Wechsel zu dieser griechisch-orthodoxen und warum? Was ist da für dich der Unterschied?
Na, ursprünglich war halt, wie gesagt, der Auslöser, dass ich mich halt taufen lassen wollte und dann, es gab in diesem Wohnheim so einen Betreuer, der auch die Chorgruppe gemacht hat und mit dem ich dann auch im Nachhinein, auch als ich da ausgezogen bin, immer noch bis heute lose, zumindest so ein bisschen Mucke mache, der spielt Gitarre und singt und schreibt Songs und so und der hat mich als zum ersten Mal in diese katholische Messe damit reingebracht in der Kirche daneben an. Und als ich ihm davon erzählt habe, dass ich mich taufen lassen will, meint er, ja, aber wenn du dich taufen lassen willst, dann machst du doch richtig. Mit diesen paar Wassertropfen im Gesicht, so wie das die Katholiken machen, ist doch langweilig so, ne? Jesus hat sich doch auch ganz untertauchen lassen. Mhm. Und wie gesagt, durch die Freundin kam halt der Kontakt zu diesem orthodoxen Priester. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit den Unterschieden und der Gemeinde halt und der Art, wie die christliche Religion ausleben, beschäftigt und finde das bis heute halt viel lebensnäher einfach und irgendwie lebensbejahender als die Katholiken das machen, so. Weil.
Kannst du da vielleicht mal so ein paar Schwerpunkte vergleichen miteinander? So?
Naja, Priester dürfen heiraten als allererstes, deswegen, die haben gar nicht so dieses Missbrauchsproblem und auch so diese Zölibat. Also, ich meine, klar, es gibt auch orthodoxe Mönche, aber Zölibat ist ja auch was, denke ich mal, ziemlich widernatürlich ist und es steht ja noch nicht mal in der Bibel. Es ist halt einfach willkürlich. So, die haben das irgendwann reingenommen, genau wie diese ganzen frauenunterdrückenden Prinzipien in der katholischen Kirche und homofeindlichen und was weiß ich so. Und die akzeptieren die Autorität des Papstes nicht, was ich auch ganz sympathisch finde, weil es natürlich, es gab halt mehrere Spaltungen, sogenannte Schismen. Die orthodoxe und römisch-katholische Kirche waren ja ursprünglich eins, beziehungsweise kleine Ortskirchen und Verbänden von Ortskirchen. Und die verschiedene Verwaltungsbezirke hatte und ganz groß natürlich einmal Byzanz, also orthodox Konstantinopel, die orthodoxe Seite, die dann auch Rumänien und die ganzen jugoslawischen Länder, wo es orthodoxe Christen gibt, mit verwaltet haben quasi. Und dann römisch-katholische Italien und so weiter und die dann, was weiß ich noch, für andere Bereiche unter sich hatten. Und die haben sich ja irgendwann getrennt. Einer der Hauptgründe war halt tatsächlich damals die Verwaltung von Bulgarien, glaube ich. Und halt, dass der Papst auf einmal angefangen hat, sich so als Alleinherrscher über alle anderen christlichen Synoden zu erheben halt, ne, ohne dass er die Berechtigung dazu hatte, so, und auf einmal halt auch nicht nur diesen Anspruch der Alleinherrschaft auf Glaubensseite für sich beansprucht hat, sondern auch weltlichen Anspruch und immer mehr Reichtum und Macht halt einfach anhäufen wollte, weißt du?
Und deswegen, Synoden sind Gemeinden oder
ja,
Menschen?
Genau, ja, sind Gemeinden, Menschen, ja. Genau, Gemeinden. Ja. Genau, da kam es dann halt zu dieser Spaltung. Ich glaube, dieses große Schisma, die große Spaltung, die bis heute andauert, ist von 862. Also schon verdammt lange auf jeden Fall. Aber in unserem orthodoxen Glaubensbekenntnis sind nach wie vor auch die römisch-katholischen mit einbezogen, was wir quasi bei jeder Messe auch beten. Und die Kopten halt auch, die also mehr oder weniger die auch eine der ältesten christlichen Glaubensrichtungen überhaupt sind.
Was ist da die Meinung oder sagen wir das Verhältnis zu Protestanten oder Adventisten oder wie auch immer?
Naja, die klar ist, sind die Orthodoxen auch in diversen ökumenischen Verbänden, aber mit den Protestanten können die Orthodoxen so grundsätzlich eigentlich doch weniger anfangen als mit den Katholiken, weil wir empfinden das halt so, dass die Kirche der Leib Christi ist, also der Körper von Christi ist, und ein Mensch kann nichts reformieren, was schon perfekt ist.
Das ist dann auch dann wahrscheinlich alttestamentarisch, oder wie ist das dann?
Nee, das ist nicht alttestamentarisch, das ist schon neutestamentarisch. Der Erste, der das Neue Testament übersetzt hat, war ja überhaupt ein Grieche, Lukas. Da sind die Griechen auch sehr stolz drauf bis heute. Ja. Nee, das ist einfach dieses orthodoxe Glaubensverständnis, dass die Kirche der Leib Christi ist. Und wie gesagt, es wäre halt anmaßend, dass ein Mensch das verbessern könnte und reformieren könnte. Das könnte halt selber, wenn nur Christi selber.
Die Oma von meinem Sohn ist orthodoxisch, christlich-orthodox, Serbin. Und ich weiß, ihr fastet auch sehr viel, ne? Es geht viel auch über Fasten, ne? Genau.
Verzicht, ja, auf jeden
Verzicht,
Fall.
Verzicht, genau.
Also auch weltliche Dinge halt, klar. Ja. Und und abgesehen davon finde ich halt das Gemeindeleben gerade in der orthodoxen Kirche und unserer Gemeinde super schön und viel stärker ausgeprägt als bei den Katholiken. Also ich fand das bei den Katholiken auch schon schön am Ende der Messe, wenn fremde Leute zueinander sagen, der Herr sei mit dir und mit deinem Geiste, so, also dass jeder so dieses Miteinander und so freundlich zueinander ist. Das finde ich tatsächlich auch in der Kirche super angenehm, weil es gibt es kaum noch heutzutage irgendwo in welchen anderen Gesellschaftsbereichen, das wisst ihr ja selber.
Ja, obwohl ich auch dann, als ich meine Zeit dann immer viel in Moscheen verbracht habe, ja, weil es gibt überall solche und solche, aber da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen.
Das meine ich.
Dass wirklich so viel Herzlichkeit, Freundlichkeit auch unter Leute, die nicht voneinander profitieren oder sich nicht kennen. Ich glaube, ich würde auch sagen, ich kann mir auch vorstellen, bei vielen buddhistischen Gemeinden oder das findet man oft.
Mit Sicherheit,
ja. Auch oft so immer. Aber ich will keine Vorteile schaffen. Ich habe sehr viele liebe Freunde, die ans Universum glauben, aber so auch Gott ist für sich, das beruhigt einen auch und so. Aber kann auch umgekehrt sein. B sagt auch manchmal, es hat nicht unbedingt einen Vorteil, wenn du mit einer religiösen Gemeinde aufwächst. Das kann auch ein Nachteil sein, ne?
Nee, ich denke auch, solange da jeder was, oder solange man da was Positives für sich draus ziehen kann und niemand anders damit geschadet wird oder irgendwelche Vorschriften und Regeln gemacht haben, so werden, dann denke ich, ist es doch ein Konzept, was niemandem schadet zumindest. Ja. Wenn Leute was Positives draus ziehen können, ist doch in Ordnung. Und was ich auch natürlich generell der absolute überzeugende Punkt in der orthodoxen Gemeinde bei uns ist natürlich, dass es am Ende statt so einer trockenen Hostie halt ein frisches Brot gibt, was gesegnet wird während der Messe, und auch immer frischen Kaffee, und die Mamis bringen dann auch schönen Kuchen und backen mit Blätterteig und was weiß ich. Also dieses Gemeindeleben und die Gemeinschaft ist einfach auch aus meiner Empfindung nach viel wichtiger noch als in der katholischen Gemeinde.
Da muss man auch aufpassen. Ein paar Schlinge gehen da nur zum Futter hin. Da sollen sie kommen.
Ja, und schmeißen dann nichts in den Klingelbeutel. Ne? Weil das Ding ist ja auch ein großer Unterschied. Ein anderer großer Unterschied ist ja auch, dass die orthodoxe Kirche keine Kirchensteuer bekommt. Also, dass sie ja nicht durch Kirchensteuer finanziert wird, sondern nur durch Spenden halt. Ne? Das, und dadurch natürlich, die sich auch nicht so den Hals voll machen können. Beziehungsweise halt ist wieder mal dieses Miteinander halt, ne? Also die Gemeindemitglieder tragen es halt selber, genauso wie auch das Gehalt vom Priester.
Es ist alles ein bisschen Religion wie ein Schwert, weil jeder hat ein Schwert und kann gucken, wie er es nutzt. Auch so Gemeinden oder so ist so. Der eine nutzt es aus, wenn Leute auf einen schauen oder zuhören, um es für sich zu beeinflussen, der andere will helfen. Genau.
Ja.
Ja, ganz kurz zu deinem Gesundheitsthema nochmal zurückzukommen. Wie sind die Aussichten eigentlich? Also mal abgesehen davon, dass du schon natürlich einiges hinter dir hast. Du hast gerade gesagt, dass die Rekonstruktion deiner Schädelplatte, dass da Steine im Weg liegen, oder habe ich das falsch verstanden?
Wie sieht's da aus? Es ist ein Thema, was natürlich nach wie vor auf der Agenda steht, aber es ist insofern auch mal wieder nicht unkompliziert, dadurch, dass durch Narbengewebe schrumpft, ja. Narbengewebe zieht sich zusammen halt, ne? Und ich habe ja am meisten am Arm und am Kopf gebrannt und im Gesicht. Die untere Gesichtshälfte ist ja auch komplett transplantiert. Und dadurch, dass ich am Kopf halt auch diese Brandnarben habe, hat sich die Haut zusammengezogen und es ist nicht genug Kopfhaut da, um da ein Implantat reinzusetzen. Das ist halt eine komplizierte Sache und das wird dann, ich hatte sogar einmal ganz am Anfang so einen Versuch gemacht, da hatte gerade mich die Krankenkasse gekündigt, da haben die so einen Expander in den Kopf hier vorne auf die gesunde Seite reingesetzt, das ist so ein Ballon im Endeffekt. Die haben hier unter die Kopfhaut so einen Ballon gesetzt, mit so einer Schlauchverbindung, die ging dann bis hier hinten, kam die aus dem Kopf halt raus und dann haben die alle ein, zwei Wochen diesen Ballon mit Kochsalzlösung weiter aufgefüllt, um die Haut nicht zu dehnen, das geht nicht, aber um die Haut unter Druck zu setzen und damit zum Wachstum anzuregen. Und das wurde halt probiert, dann hat sich das irgendwie nach zwei, drei Wochen auch so unter heftigsten Schmerzen alles komplett entzündet, so mussten die das ganze Ding wieder rausnehmen. Und jetzt ist der Plan, dass so ein sogenanntes Lappentransplantat gemacht wird, das heißt, es wird Haut vom Oberschenkel wahrscheinlich so ein ganzer Lappen halt genommen, der wird draufgesetzt. Das Problem ist nur, dass das eine krass komplizierte OP ist. Das muss unter Mikroskop operiert werden, weil die dann wirklich Blutgefäß für Blutgefäß miteinander verbinden müssen. Also das ist technisch halt der schwierige Teil. Und die meinten, dass die OP in zwei Teile aufteilen wollen. Also einmal dieses Hauttransplantat. Das ist die komplizierte OP. Die wird dann bestimmt auch einen ganzen Tag dauern. Unter Mikroskop halt, und wenn die Haut dann angewachsen und eingeheilt ist, dann machen die nach einem CT-Vorbild einen 3D-Ausdruck von so einem Spezialkunststoff, der wird am Ende des Tages sogar härter als der ursprüngliche Knochen, und den setzen die dann im zweiten Schritt ein, und das ist der technisch leichte Teil, aber dann der lebensgefährliche Teil, weil da wird dann der Kopf ja nochmal ganz aufgemacht.
Wahnsinn. Krass. Für mich ist das, ich habe dich ja gestern Nacht und deine Kopfbedeckung gesehen, alleine, wenn man das sieht, deswegen haben wir das Eis gebrochen, habe ich dich gefragt, ob du Schmerzen hast. Für mich ist schon mal so ein Wunder, anhand, wenn man es sieht, dass es keinen Schmerzen gibt oder Druck. Ich kenne Leute, die haben nur grünen Star und leiden darunter oder Clusterkopfschmerzen. Aber auch das, dein Gehirn funktioniert ja einwandfrei.
Kommt zumindest ganz gut über die Runde.
Also, du denkst bestimmt Scheiße, du bist ein Arzt, ja. Dafür kannst du ja nicht wegen der Sache jetzt mal Spaß beiseite. Aber du kannst ja uneingeschränkt denken, ne? Du hast einen schlechten Schlaf, viele Sachen. Aber wenn man das sieht, ist es Wahnsinn, dass du einwandfrei funktionierst.
Nee, ich sag mal so, um jetzt den Show-Effekt perfekt zu machen,
ich wollte nicht fragen, aber guck mal, ich hatte erst Angst, dass der Bruder Schmerzen hat, weißt du?
Ja, ich kenne das ja. Ich weiß ja, wie das
aussieht. Alles gut, nee, um den.
Kannst du auch weglassen, kurz den Kopfhörer.
Okay. Alles gut. Nee, einfach um. Einerseits ist es natürlich eine Schutzfunktion, weil im Grunde genommen sind da jetzt ja nur die. Es gibt vier Hirnhäute, die halt über dem Gehirn noch drüber sind, die auch wirklich sehr stark sind und sehr widerstandsfähig. Aber im Grunde genommen ist ja nur Haut darüber. Das ganze Schädeldach fehlt ja an der Seite.
Das kann auch gefährlich sein für dich, ne?
Das meine ich
auch gerade fragen, ist das wie bei den Babys, wie heißt das, wenn die noch...
Fontanelle.
Danke, ist das ähnlich so zu machen?
Nee, das ist in dem Sinne kein Loch, wo du jetzt direkt ins Gehirn drücken kannst, aber klar, wenn ich jetzt hier irgendwie mich an einem Küchenschrank stoßen würde oder so, oder man da irgendwie einen Schlag drauf kriegen würde oder irgendwas, natürlich, das ist natürlich eine mega gefährliche Sache. Also
Hagel oder so, die kleinste Sachen, war, wenn man so überlegt, immer Kopf, du wirst immer eine Kopfbedeckung tragen, ne?
Ja.
Wie ist es mit den Blicken der Leute, wenn ich ehrlich sein darf? Interessiert mich die Frage. Gehst du so raus manchmal im Hood? Oder lässt du es dann doch? Kinder sind nie, meistens nie böse, aber fragen oder gucken, wie gehst du damit um, wenn ich fragen darf?
Naja, ist genau meine Erfahrung auch, dass Kinder im Endeffekt am unbefangensten damit umgehen.
Mhm.
Und dass die meisten Leute halt schon Rücksicht nehmen, auf jeden Fall. Klar, manche gucken so. Ich finde es ja selber, dass es auf jeden Fall sehr skurril aussieht. Logisch, ja. Und
Ich hab ja Marshall, den kleinen Sohn, gesehen. Das ist vielleicht auch was Gutes an der Situation. Der kennt dich ja eigentlich nicht anders, ne?
Ja, nee, bewusst kann er sich wahrscheinlich nicht mehr an die Zeit davor erinnern, ja. Klar.
Aber die Sache dort, ist die wirklich, wie er sagt, jetzt auch durch Kleinigkeiten wie Hagel und so weiter dann gefährlich? Oder?
Nee.
Also wenn du jetzt dir jetzt, sagen wir mal, wie du gerade gesagt hast, Kopfstoßen irgendwo. Was wäre das Mindeste, was passieren kann, was ist das Maximale? Wäre es auch lebensgefährlich?
Unter Umständen schon, aber ich glaube nicht, dass dadurch, da müsste man schon, das müsste schon mehr als jetzt so ein leichter Stoß sein. Ich glaube, da müsste man schon massiv einwirken, verstehe. Gewalttätig. Ja.
Okay. Wie,
weil ich meine, ja. Es ist ja auch nicht so, dass es mich irgendwie stört, wenn ich mich jetzt so berühre da oder so.
Okay,
krass. Bist du sensibel, also genauso wie auf der anderen Haut?
Nee, von der.
Was ist tot?
Nee, das ist ganz normal, weil das Ding ist, klar, der die Schädeldecke fehlt hier, aber die Lähmung ist ja hier. Die Lähmung ist ja auf der linken Seite.
Ah, krass.
Okay. Das ist ja, vieles ist ja im Gehirn so über Kreuz verschaltet.
Ich weiß nicht, wie gehst du mit der Nummer um, wenn du jetzt so eine Deadpool-Cappy zum Beispiel aufhast? Ich meine, man kennt den Film halt so, manche kennen ihn vielleicht nicht, aber das erinnert natürlich dann so ein bisschen, ne?
Nee, aber, klar, deswegen spiele ich ja auch damit, ne?
Ja. Also es ist so eine Sache so von, dass man so ein bisschen so da drüber steht oder selber auch nur eine Form von vielleicht in Anführungsstrichen Humor entwickelt, um da die Ernsthaftigkeit rauszunehmen, oder wie ist das bei dir?
Unbedingt, ja, ich denke, das ist schon auf jeden Fall so eine Art von Geigenhumor halt, ne? Anstatt halt zu verzweifeln, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt objektiv darüber nachdenke, es gibt da schon auf jeden Fall einige Ähnlichkeiten halt wirklich mit Deadpool.
Und jetzt mal ganz kurz,
finde ich, ist es auf jeden Fall mein Lieblingscharakter von Marvel mit den coolsten Sprüchen.
Also Jungs, du kannst selbst darüber lachen dann, wenn irgendwelche Pizza-Jokes da stattfinden oder was auch immer.
Dann ja, auf jeden Fall.
Ja, okay, das ist ja cool dann. Ja,
ich bin Marvel-Experte, ja, hier ist Conan, das ist nicht Arnold, das ist der Marvel-Conan. Aber ab 92 bin ich raus. Wir waren ganz kurz bitte Deadpool-Freunde. Ich kenne die Figur, aber es war das auch einer, der verunstaltet war. Sorry jetzt, aber so.
Naja, ja, der ist.
Wie sind da die Parallelen?
Der ist auch verbrannt. Die haben ihn versucht, zu einem Superhelden zu machen. Oder das war der Vorwand, zu dem er in diese Behandlung gelockt wurde, einen Superhelden aus ihm zu machen. Und die Art, die Technik, ihn zu einem Superhelden zu machen, sollte dadurch erfolgen, ihn maximal zu quälen. Also der fügt ihm dann allen möglichen Arten von Folter zu, also von, keine Ahnung, Waterboarding bis was weiß ich, und ganz am Ende steckt er ihn in einen Kasten rein, wo der den Sauerstoff rauszieht, bis zu dem Augenblick, wo er fast erstickt, und dann ist er schon so am Husten, ist schon dabei zu ersticken, und dann flutet er den diesen Behälter, das ist so eine Glaskapsel im Endeffekt, flutet er damit rein Sauerstoff.
Der Deadpool wird dann irgendwann ein guter Superheld oder ein böser?
Der ist
oder neutral.
Der will kein Superheld sein.
Ah.
Der verarscht auch die ganzen anderen Superhelden. Dann auch da, als sie den gerade zum Superhelden machen wollen, und so, da verarscht er die Leute noch voll und meint, wenn ihr mir ein Kostüm verpasst, lass es bitte nicht grün sein.
Ja.
Solche Geschichten.
Ja. Sag ich auch mal. Ja, da kommt ein bisschen mal ein lustiges Thema. Verarscht er auch den Punisher? Weil du weißt.
Nee, wieso verarscht? Ich verarsche ja auch Deadpool nicht.
Nein, du doch nicht. Meine, ob, war jetzt ein Witz.
Ja, ja.
Weil,
Deadpool ihn verarscht.
Ob Deadpool Beef mit dem Punisher hat. Weil ich liebe Punisher. Punisher ein bisschen wie ich und der Onkel, du wahrscheinlich auch, ist der einzige Superheld ohne Superkräfte.
Ja.
Der hat nur den Harz aufs Leben, das reicht.
Ist so.
Und hat er mal Beef mit Punisher, Deadpool?
Nee, ich glaube nicht. Also der lässt zwar hier und da mal auf jeden Fall über alle möglichen anderen Marvel-Superhelden so einen flotten Spruch los.
Ja, aber Frank Castle ist Homeboy, wa? Gefällt mir auch.
Ich glaube, Wolverine ist sein Hauptziel, was Verarschung angeht.
Auf jeden Fall,
ja. Der kriegt's ab. Ja.
Was ich auch geil finde an dem Film, ist, dass der oft so Brecht-mäßig in der dritten Perspektive redet. Der redet mit dem Zuschauer direkt,
genau.
Spricht den Zuschauer an. Das finde ich halt auch speziell. Ja. Meinte, ihr fragt euch sicher, welche Eier der hier gekrault hat, um seinen eigenen Marvel-Film zu kriegen. Meinte, ich sage seinen Namen nicht, aber sein Name reimt sich auf Pulverine.
Ja, genau, das ist es. Ja, mir tut Wolverine leid, der kann diese Rolle fisten.
Check auf jeden Fall mal diese beiden Filme, die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Das war auch noch bevor Woke Disney reingeschissen hat bei Marvel. Also von daher, da gibt es so ein bisschen was. Das geht auch über die Gürtellinie, ist auch ziemlich brutal und
geil,
so weiter.
Geil.
Also
voll Deadpool Stoff ist ein Anti-Held. Keine Empfehlung von mir, hier ist nicht Videoland, aber hier ist der Arzt von Videoland und ich sag euch, gebt euch den 90er oder Ende 89, der Punisher mit Dolph Lundgren, Baby.
Ja, da muss nicht sein, aber ja.
Trash.
Ja, ist okay.
Aber Klassiker.
Oder auch Punisher Warzone, das ist der neue Film, das die meisten kennen.
Ja, da geht's auch auf jeden Fall mit.
Schon Big Punisher, er ist auch ein riesiger Big Punisher-Fan, war auch gestern ein bisschen unsere Wellenlänge. Der war ja auch Fan von Punisher und du hast mir, den Abo Punisher-Fan, eine interessante Punisher-Anekdote meines Erachtens gestern erzählt.
Mit dem Namen meinst du, oder was?
Mit dem Namen.
Ja, das ist eine Sache, die ich erst seit kurzem auf dem Schirm habe, abgesehen von der Tatsache, dass der Punisher ja auch Latin King war, genauso wie mein Homie Manny von der Crack Family, von den Kolumbianern, der auch so mit dem ich so am familiärsten bin, es gibt so eine Redensart in Amiland, das hört man öfter mal in Interviews oder so, dass jemand sagt, trifft irgendeine Aussage und dann sagt er, no pun intended. Also so nach dem Motto, nimm's nicht wörtlich oder so. Oder nicht im wahrsten Sinne des Wortes oder so, so sinngemäß. Und pun ist tatsächlich auch eine Bezeichnung für ein Wortspiel. Also ein Wortspiel einfach so, ja wie auf Deutsch halt ein Wortspiel. Das nennt man auch pun. Und Big Punisher hat sich ja oft auch Big Pun genannt. It's Big Pun, the one and only son of Tony, bla bla bla.
Also Hack in the back, in the back of Hack. Er hat der Einzige, der diese Wortspiele hatte, sagte Nas, ist fast schon, ist jetzt nicht, Blasphemia, fast schon wie Koran, du kannst es nicht übersetzen.
Ja.
Es reibt sich manchmal alles und die Aussagen.
Also in dem Sinne war sein Name an sich schon ein Wortspiel. Das finde ich geil. Also das ist ja nochmal echt so metamäßig, Big Pun halt, ne? Ja.
Weißt du, wer früher hieß? Moondog.
Krass, ne?
Waren ja früher Full Clips. Hat Joe ihn von Bodega entdeckt und alle wollten auf Joes Album. Dann hatte er Pan in der ersten Nacht aufs Album genommen, wer den Track hören will, Firewater mit Rake war noch starker Typ, rest in peace.
Korrekt.
Crazy, ja Mann. War das auch so dein Einfluss, dieses ganze East Coast Ding?
Hundertprozentig, ja. Nee, Wu-Tang, Enter the Wu-Tang war die erste Hip-Hop-Scheibe so, die mich so motiviert hat und so mitgenommen hat, dass ich auch einfach da schon wusste, dass ich auch selber rappen will so. No, Wu-Tang, Mobb Deep und so den ganzen Kram, das haben wir viel gehört.
Ja, auf jeden Fall guter Einfluss, aber waren die anderen so West Coast, Down South und so weiter auch oder warst ihr sehr festgefahren auf die East Coast?
Nee, also ich habe auch West Coast Sachen gehört, habe jetzt nie so wirklich für mich unterschieden zwischen West und Ost und Süd so.
Der Bruder hat Kartell gepumpt zum Früher.
Kartell, ja. Nee, der eine Rapper von Kartell ist bei uns in der Crew, bei HKC.
Ah, oder
der,
noch?
Der, genau. Der Kubaner, Babalu, Ichibaba.
Ah, krass.
Der ist HKC, ja.
Geld, Kartell. Was, darf ich mal was fragen?
Klar.
Nicht, wie du mit 6 warst, aber wir fragen es oft und jeder braucht hier irgendwas. Was würdest du sagen und wirklich nach Gott, weil wenn man an Gott glaubt, ist Gott überall, mit allen. Aber was so von den menschlichen Sachen hat dir Power gegeben? Der eine sagt Kampfsport, der eine sagt eine Frau, der eine sagt Musik. Was würdest du so sagen? Auch hier gucken ja Leute mit, auch gerade, die auch bestimmt auch gerade eine schwere Situation haben. So, was hast du dich geklammert an die Hoffnung oder an die Vergangenheit?
Nee, definitiv in erster Linie an Musik. Musik und Familie halt. Ne?
Ich danke Gott für Hip-Hop.
Ja, definitiv. Ja.
50 Jahre, Happy Birthday nochmal.
Happy Birthday to you. Happy Birthday.
Noch nicht ganz, wa? Ich glaube irgendwie im August, nächsten Monat, wie auch immer. Aber es ist jetzt schon nah genug dran, dass man das auch immer wieder thematisiert. Also, ne? Wir haben ja auch die letzten paar Folgen, haben wir das auch gehabt mit Bilo und so weiter, also mit Mesia. Auch, dass wir öfters mal über Hip-Hop dann gesprochen haben. Das werden wir in Zukunft natürlich auch öfters mal machen. 50 Jahre ist schon auf jeden Fall eine Ansage, ne? Ja. Obwohl ich sagen muss, 72 hat jetzt keiner Hip-Hop gehört und es war jetzt auch noch nicht so wirklich da so. Aber
ja, und hat es auch noch keiner als Hip-Hop bezeichnet, richtig, wahrscheinlich. Ja.
Aber es ist wie mit den Bitches, mit 50 sind sie am geilsten.
Ja.
Und wie sehen sie erst mit 60 aus?
Alles klar.
Also, je älter die Früchte, desto süßer der Saft.
Ja. Aber ich finde wirklich, ey, ohne Worte, manchmal, ich sag immer, der Geist wird stärker, der Muskel wird schwächer, sage ich immer wieder. Aber irgendwie gerade bei Hip-Hop, wenn man diesen Industrie, Sexsymbol, macht Kinder dumm. Dümmer als Popkultur scheiße. Wenn den richtigen Hip-Hop nimmt, ist Altern schön, weil dieses Knowledge wird immer, immer mehr.
100 pro, ja.
Und auch so Leute wie seine Beats werden immer besser. Weißt du, wie ich meine? Das wächst ja.
Wie guter
klar,
Wein, ja.
Na klar, für so, wenn ein Teenie-Idol wäre, ich oder du, dann hast du nur mit 18 Waschbrettbauch. Ab 24 kriegen die kleinen Mädchen nicht mal einen feuchten Schlüpfer. Aber von Knowledge, wir haben halt mal einen Coochie-Rap gepumpt.
100
pro. Eieiei.
Ja, wie ist denn deine Einschätzung zur aktuellen Lage? Verfolgst du? Bist du drinne? Hörst du dir Deutschrap brandneu an? So was aktuelle Generation angeht? Wie ist
deine Meinung? Also was Deutschrap angeht, bin ich eigentlich nicht wirklich so, nicht wirklich, sag ich mal, interessiert. Ja. Großartig auch so, klar, ich meine, hier und da höre ich neue Sachen, weil ich auch mit jüngeren Leuten Kontakt habe. Aber in erster Linie nach wie vor Amikram, ja.
Viele von uns,
die meisten. Aber auch aktuellen Amikram. Also auch, kannst du mit Drill was anfangen?
Kann ich schon was mit anfangen, ja. Ich finde, es gibt halt einfach nur so ein krasses Überangebot, dass es teilweise schwierig ist, da rauszufinden, sich wirklich die Perlen rauszusuchen. Weil es gibt ja nach wie vor starke Sachen.
Auf jeden Fall. Ist vielleicht schwer, aber so eine Top 5 an Alben, Gruppen, Künstlern, Rap natürlich.
Von allen Rappern überhaupt, oder?
Ich sag Ghetto Boys da immer, Terror Squad, Ice-T, Caprono Jäger, jetzt deine so. Weil viele Leute auch, das ist eine ganz andere Generation, die findet es dann auch interessant, was wir Älteren hören oder einfach ein paar Namen. Ich habe schon Big Pun, haben wir gerade gehört.
Ja, Big Pun, definitiv. Dann Big Pun, Wu-Tang Mob Deep, für mich auf jeden Fall. Was seit Jahren schon mein absoluter Lieblingsrapper ist, echt mit riesem Abstand, also UGK würde ich auch dazu nehmen. UGK, The Lox natürlich. Ja. UGK, The Lox natürlich. Styles P und so weiter. Aber mein Lieblingsrapper schon seit Jahren ist Graf tatsächlich aus New York.
Ey Bruder, du bist ein krasser Motherfucker, den kennt kaum keiner. Der macht so geile Lines. Kennst du Graf? Der hat dir so Queens hat er genommen. Der hat so, er ist so Gangster, aber voll intellektuell. Er sagt so,
der ist der
Bruder, was sagt er? Guck mal, du bist neidisch, wa? Die Gangster, wie ihr euch nennt bei den Tracks, waren meine Babysitters. Und ja. So. Der macht so kratzere Lines.
Ach, Digga, das
ganz ehrlich. Entschuldigung, bitte ganz kurz, das finde ich immer auch wichtig. Deswegen mag ich seine Lyrics, die Leute, die ich gehört habe, und meine, das würde ich nicht machen. Er sagte auch bei einem, wie könnt ihr, ich gucke eure Ketten, da ist Jesus drauf. Wie könnt ihr den Kindern das erzählen und das und ja. Jesus verkaufen? Aber ganz toll gerappt. So Queens habe ich gehört von ihnen. Kennt ein paar andere
Lieder. Und das Krasse ist, der war halt damals schon absolut seiner Zeit um Lichtjahre voraus. Deswegen haben die den am Anfang ja auch den Black Eminem genannt, tatsächlich. Weil der meiner Meinung nach auch rap-technisch und von Wortspielen und so weiter der einzige ist, der überhaupt in ganz Amiland Eminem tatsächlich auch zerstören könnte, einfach, ne? Wirklich, das ist geisteskrank, was der macht.
Graf?
Graf, G-R-A-F-H, ja.
Toller Rapper, ich bin halt, Eminem kann man den Flow nicht runter machen und das hat halt total berechtigt, einer der erfolgreichsten Rapper. Aber das heißt, was so ein Graf hat, diese Street-Aussagen, das hat Eminem überhaupt nicht. Deswegen pumpe ich Eminem auch. Überhaupt nicht und so ein Graf könnte ich den ganzen Tag pumpen.
Ich meine, bei ihm stimmt einfach für mich alles, weißt du? Ich konnte mich auch nie mit Eminem identifizieren. Genau. Ich meine jetzt einfach nur rein reimtechnisch, raptechnisch, flowmäßig und so weiter von der Komplexität, weißt du? Und deswegen ganz am Anfang oder vor Jahren hat er mal so einen Song gehabt. Ich finde, der hat das ganz gut, auch seine ganzen ellenlangen Reimketten und dann auch in 8 Zeilen später reimt sich schon wieder was darauf und er gibt das auf einmal, das ist ein ganz anderes Wortspiel noch, was sich kreiert. Das ist einfach wirklich komplett nächste Level. Der hat vor Jahren einmal, der eine Zeile bringt das ganz gut auf den Punkt, finde ich, da meint der Rap, der eine Zeile über so eine alte, meint der, she easy, she was sucking me off just to buy gas. When she met me, then she called me the black Eminem and when she met Eminem, then she called him the white Graf. So welche Sachen, weißt du?
Ist das ein Graf mit, ist ein PH oder ein FH?
FH, ja.
Ah, geil.
Ich glaub, Spotify. Das müssen wir hundertprozentig abchecken. Ja, Mann, ey, das war doch eigentlich jetzt auch eine perfekte Überleitung für unser kleines Spielchen, oder? Wollen wir ein bisschen spielen? Bock auf Zockerei? Ja, wir haben hier ein kleines Segment namens Quick and Dirty.
Jetzt denkt ja wieder, ich biete ihm versaute Dame. Nein, diesmal nicht, das macht jetzt billig.
Um Gottes Willen.
Machen wir gleich kriegst du wieder welche angeboten.
Kühle,
aber jetzt Quick and Dirty, Baby. Quick and Dirty,
Quick and Dirty. So, du kriegst natürlich von mir Fragen vorgelesen, die du dann bitte so schnell wie möglich, aber präzise auch beantwortest. Du hast einen einzigen Joker. Den benutze bitte weise.
Ja.
Und jetzt geht's los.
Let the games begin!
So. Knaf, 80s oder 90s?
80s.
Michael Jackson oder Prince?
Prince.
Stallone oder Schwarzenegger?
Schwarzenegger.
Chuck Norris oder Bruce Lee?
Chuck Norris.
Van Damme oder Jackie Chan?
Van Damme.
Eddie Murphy oder Eddie Griffin?
Eddie Murphy.
Bushido oder Arafat?
Arafat.
Tupac oder Biggie?
Biggie.
Knight Rider oder Airwolf?
Knight Rider.
Lego oder Playmobil?
Lego.
YouTube oder TV?
YouTube.
Big Pun oder Kool G Rap?
Das ist hart.
Big Pun.
Soi, Baby. Hast du gerade so eine krasse Frage? Bitte bei mir lieber.
The Logs oder Mobb Deep?
The Logs.
YouTube oder TV?
Nochmal YouTube.
Haben wir schon gehabt?
Ja.
Sorry. Trump oder Biden?
Keinen von beiden.
Das ist der Joker, ja? Okay. Gut, jetzt kommen wir zu den ekligen Sachen. Aber da würde ich mal sagen, die eine Frage lassen wir weg und kommen direkt zur finalen Frage. Deswegen, ja, man kann
so groß mit mir und ein Teller voller Würmer.
Richtig. Ein Teller lebender Würmer essen oder Zungkuss mit Boogie?
Natürlich Zungkuss mit Boogie.
Selbstverständlich, meine Damen und Herren.
Ich sagen, der schläft ja noch bei dir.
Sehr sympathisch. Er hat gestern bei dir geschlafen, deswegen antwortet er so. Lass mich raten. Alles klar. Geil. Ja, Mann, also von den inhaltlichen Geschichten und so weiter fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Nee, mir fällt nur wirklich drauf ein, weil der Bruder hat eine interessante Geschichte. Vielleicht hätte er auch ein Tennisspieler sein können, aber er macht auch richtig, richtig geilen Sound. Die alten Sachen kannte ich nicht, fand ich geil. Und Bruder, ich kann das nicht, wenn ich beim Sport bin. Ich kann da auch nicht so Demos an oder so. Das war geiler Gangster-Rap, Riesenrespekt. Dass du ein cooler Typ bist, weißt du wieso, sonst hätte ich am Kameradenweg geschlafen, aber war ein wunderschöner Podcast.
Ja, ich hätte jetzt zum Schluss auch nochmal gefragt, erstens, wie sieht's mit aktuellen Projekten aus? Genau. Was kann man in Zukunft von dir erwarten, musikalisch, aber können die Leute dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise supporten? Wo können sie dich am besten kontaktieren, wenn sie interessiert sind an seiner Person und so weiter?
Am besten kontaktieren über Insta, ist, glaube ich, am einfachsten. Reagiere ich, glaube ich, am schnellsten drauf. Neues Projekt, was auf jeden Fall sofort nach der Verhandlung im September endlich rauskommt, ist das Prometheus-Album. Davon hatte ich dir auch ein paar Songs geschickt. Das wollte ich gerade...
Den Überfall und so, oder?
Ja. Das
hat ja gehört.
Das wollte ich gerade zu dem Zeitpunkt rausbringen, als der Unfall passiert ist. Werde ich jetzt halt nachträglich tun. Aber stellt natürlich von den Inhalten auch mehr so mein altes Leben natürlich dar. Dementsprechend bringen wir es auch mal lieber nach dem nach der Verhandlung raus. Nicht, dass sie da irgendwie übermotiviert sind und versuchen, irgendwelche Zeilen dann gegen mich zu verwenden. Dann habe ich abgesehen davon noch meine Doktorarbeit. Das ist ein Mammut-Best-of in der Pipeline, wo alle Songs drauf sind, die ich schon rausgebracht habe. Plus halt nochmal irgendwie 40 Exclusives ungefähr, die halt noch nicht rausgebracht wurden. Und das Teil wird tatsächlich über 100 Anspielpunkte haben, die Doktorarbeit.
Okay, krass. Hey, also, wie viele Solo-Alben hast du eigentlich davor? Ich
bin das ist mein elftes. Prometheus ist mein elftes
jetzt. Elftes Solo?
Ja.
What the fuck, was wie gemacht?
Abgefahren. Ja, crazy. Und ich habe auch noch ein Gesangsalbum tatsächlich in der Pipeline. Deutscher Gesang, wo ich auch alles drauf selber produziert habe und auch alle Instrumente drauf selber eingespielt habe. Also nicht nur Gitarre, Bass und Keys, sondern teilweise sogar Drums. Ja.
Oh, nicht schlecht. Respekt auf jeden Fall.
Let the music play, baby.
Ja, man, crazy auf jeden Fall. Ja gut, dann können wir gespannt sein auf jeden Fall. Drücken wir selbstverständlich in erster Linie erstmal die Daumen in Bezug auf die gesundheitlichen Komponenten. Ja, und
ja, Mann.
In zweiter Hinsicht natürlich dann auch für deinen kommenden Werdegang auch, dass du auch aktuelle Musik dann rausbringst. Ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt nicht nur irgendwas ist, was man von früher gehabt hat mit Prometheus, sondern dass du auch dann an aktuellen Sachen arbeitest.
Nee, klar, natürlich. Ich sammle nach wie vor auch neue Sachen. Ich nehme neue Sachen auf und schreibe, logisch. Ne?
Cool. Also wer Dr. Knarf supporten möchte, wer abchecken möchte und so weiter, checkt auf jeden Fall Instagram. Ja, verteilt dieses Video weiter und ich kann nur meinen Respekt ausdrücken auf jeden Fall. Also eine riesengroße Kämpfer Natur, dass du hier noch so sitzt und so klar beim Verstand auch so gut dich ausdrücken kannst und über deine Situation auch erzählst, denke ich mal, motiviert auch sehr, sehr viele Leute da draußen.
Krasses Vorbild.
Also das ist auf jeden Fall das beste Feedback, was ich bekomme.
Das freut mich auch zu hören. Das ist sehr, sehr wichtig.
Genau. Und man ist wirklich regelmäßig ein Kampf, weil auch, muss ich ja sagen, Bart hat es zweimal, dreimal länger gedauert.
Ja.
Deswegen doppelt kämpfen, genau. Ich würde mal sagen, seid ihr ready fürs Outro? Der Wettermann hatte eine Menge Spaß. Ich war mit der Legende Belasch und dem Bruder Knarf. Yes, baby! Goodbye! Oh.